Good to see you again. Our next topic will be conflict resolution. Disagreements can be common, especially in the workplace. But when they go unresolved, they become problematic for everyone. With that in mind, I have developed a conflict resolution program to assist you. Follow these steps, and you will be able to navigate even the most contentious of disputes. This is Maxine and Diego. Diego is upset because he thinks Maxine is not being thorough enough when it's her turn to wipe down the counters. Maxine is insulted that Diego is redoing her work. At Los Pollos Hermanos, conflict resolution begins with communication. So, how should Diego express his concern? Allow me to demonstrate. I'm going to ask Maxine to put more thought into her work. You tell me which version is most effective. So, Maxine, are you done wiping the counter? Maxine, are you actually done wiping down the counter? Maxine, are you done wiping down the counter? Now, Diego and Maxine can forgive the misunderstanding and reach a compromise. Perhaps Diego can wipe down the counters instead of Maxine, and Maxine can take one of Diego's regular tasks. Does that sound acceptable? Excellent. See you next week for emergency situations.
Und herzlich willkommen zum Finale der dritten Staffel der Serie und dieses Podcasts. Und heute wieder mit großer Besetzung. Und ich begrüße einmal den Andi im wunderschönen, verregneten Hamburg.
Ja, moin, moin. Die Welt lebt noch. Zwei Unwetter heute hier über Hamburg runtergegangen. Alles okay.
Und aus Tübingen den Christopher.
Hallo, wir beten für Regen. Bei uns ist alles immer nur heiß und ekelhaft.
Aus Schlag mich Dresden, den Erik.
Hallo, hier regnet es gerade noch.
Und aus, ja, naja, Luftlinie noch ein bisschen weit, aber aus Berlin, den Daniel.
Moin und Wassermarsch.
Sollte Tradition werden. Jeder sollte am Anfang sagen, wie es bei ihm das Wetter gerade ist.
Ja,
können wir für die vierte Staffel einführen.
Mhm. Ja, genau. Die Hörer können auch kommentieren. Ja, als ich diese Folge gehört habe.
Ja, das ist ja das, was ich sehe, wenn ich Podcast höre.
Ja.
Geht dann Regen. Auch, genau, Regen. Ja, schön wär's.
Gewitter in Neuss.
Was für eine Folge. Wir haben noch einen Kommentar bekommen vom Philipp, den ich jetzt aber nicht vorlese, weil ich jetzt nicht speziell nochmal auf Folge bezieht, sondern so ein bisschen erzählt, dass er so Menschen kennt, die Bingo spielen.
Und wie gesagt haben, wer spielt so überhaupt?
Die Frage ist, wie alt sind diese Menschen?
Wir haben Bingo früher in der Schule gespielt.
Also er selber spielt und veranstaltet von Zeit zu Zeit auch eine Bingo-Runde im Rahmen von, erzähl ich doch kurz vor, von Ferienwochen für Menschen mit geistiger Behinderung. Nahezu alle Teilnehmer kennen dieses Spiel in der Schweiz unter dem Namen Lotto und spielen es gerne. Und ja, zwischen 18 und 70 Jahre alt.
Das gab es ja auch in Fernsehsendung hier. Telebingo.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Jetzt war die Frage, ob er das auch schon mal versucht hat, wie Jimmy mit erstens mit Anzug und diesem Startmikrofon und zweitens, ob er schon mal beim Bingo die Bälle manipuliert hat.
Das würde er bestimmt nie tun.
Nee. Außer wenn er alte Frauen in den Wahnsinn treiben will.
Ja.
Aber da gibt es ja diese Folge, gibt es jetzt die Auflösung. Kommen wir ja wahrscheinlich später zu.
Ja. Genau, und ja, nochmal die Erinnerung, dass wir da immer so ein Päckchen mit 5 Stickern verlosen unter allen Kommentaren unter der letzten und dieser Folge.
Und was heute gab es da ja noch was Neues, vielleicht so als Teaser für was wir später in der Folge noch haben.
Also Andi hatte irgendwie in den letzten Folgen irgendwelche Sticker oder so aufgetan, hat mir den Link geschickt und ich so, oh schön, dann klicke ich mal zwei bei eBay für mich ein zum Verlosen. Das ist einmal so
ein, und ich dachte, der andere wäre für mich. Und dann sagt er, nö, der ist nicht für dich. Der ist zum Verlosen. Voll fies, musste ich mir noch selber einen bestellen.
Oh.
Kann ich mir einen Link dazu schicken?
Moment.
Jetzt zeigt sich das die letzte Folge, von der ich gehört habe, aber...
Wo haben wir denn mal? Ich schicke euch das hier nochmal rein.
Oder dass du die Twitter-Timeline nicht aufmerksam genug liest.
Ja, das sowieso. Ach, das ist ja super. Können auch Leute die mitmachen, die jetzt gerade hier in dem Podcast anwesend sind, oder?
Nein.
Muss ich jetzt leider, ja, ich habe jetzt gerade leider zu tun, ich muss jetzt auflegen. Ich muss mal einen Kommentar schreiben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und hier, ne, Mitarbeiter und ja, Verwandte etc.
Aber eBay-Link hast du jetzt nicht mehr, oder?
Ich kann das ja gerade nicht, ja, genau. Guck mal nach irgendwie Better Call Saul Stickern oder so. Ich glaube, da gab es auch mehrere, die das irgendwie haben. Also das,
ja, denke ich mir.
Beziehungsweise gab es auch von denselben irgendwie so andere, auch in diesem Fünfer-Style.
Ah, hier, 2,99, nur noch eins verfügbar.
Oh, scheint zu schlagen. Ja, und dann haben wir von Florian noch irgendwie Audiokommentare. Ich weiß nicht, warum er das nicht als eins aufgenommen hat. Der ist nämlich gerade, macht gerade Touristenschau in New York. Der ist irgendwie in New York unterwegs und weiß gar nicht, ob jetzt auch beruflich oder nur privater Natur. Auf jeden Fall, ja, habe ich ihm dann noch dabei geholfen, diese Folge schauen zu können.
Privatkopie.
Und hat dann noch einen Audiokommentar geschickt.
Stimmt, in den USA ist das ja schwerer, ne? Da ist das ja
Pay-TV, bei AMC irgendwie drin. Aber also ist die Frage, ob man da vielleicht nicht auch das mit einem Probeabo oder so gucken könnte oder was.
Aber die haben es ja nicht auf Netflix oder wie?
Nee, nee. Scheiße. Das, also kommt ja auch original von AMC eigentlich. Ja. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich auch. Oder war es mir jetzt fast klar, dass das nicht bei Netflix laufen wird, sondern bei AMC erstmal über ihr Portal. Der Sting kränkelt wohl vor sich hin und wollte mir noch was schicken, hat es aber nicht. Vielleicht kommt da noch was, keine Ahnung. Ja. Vor ein, zwei Tagen habe ich dann erstmal noch schnell den Hashtag Better Call Saul gemutet, damit ich nicht irgendwie mir irgendwelche fiesen Spoiler einfange über den Twitter-Account von BCS und ja, hab die dann geguckt und also, ja, okay. Achso, und bevor ich oder als ich angefangen habe, schrieb das Ding schon so, ja, Achtung, Spoiler, heftiger Cliffhanger.
Naja, da können wir ja noch drüber diskutieren.
Geschmackssache.
Ja,
ich fand da schon den Titel ziemlich ein Spoiler.
Laterne. Ja, Lantern.
Da
ja,
habe ich auch am Ende was zu.
Ja, da, gut, da kann man ja immer sagen, so, je nachdem. Wir können ja dann vielleicht mal ein oder andere nebenbei schon gucken, welchen lustigen Namen man aus den Buchstaben der Folge irgendwie zusammensetzen könnte.
Ich glaube, Vince Gilligan hat schon gesagt, dass diesmal kein Code drin sein wird.
Doch, ist.
Ah, okay. Nee,
gut. Ich habe es so, auch so verstanden, dass kein Code drin sein wird, dass sie das nicht zweimal bringen.
Ja, aber doch, wenn der Daniel doch sagt, dass einer drin ist?
Im Insider-Podcast haben sie das vor zwei, drei Folgen gesagt. Irgendwie alle Titel erschienen sind, meinten sie, dass da wieder ein Code drin ist und der geknackt werden muss.
Okay. Mal gucken. Ja, wir werden die Folge besprechen und dann die Staffel selbst und ja, irgendwie noch den Audiokommentar hören. Es blinkt im Hintergrund.
Ja, das war die Kaufbestätigung für den Better Call Saul, den ich bei eBay gekauft habe.
Dann ist er jetzt ausverkauft, dann steigt ab jetzt der Wert.
So.
Michelle hat was rausgeschnitten.
Also wie ich vor einer Minute sagte, das ist eine sehr interessante Wendung und da wäre ich alleine nie drauf gekommen.
Ja.
Live-Hörer wissen mehr.
Gehen wir jetzt mal in die Folge rein.
Wir sind erst bei 10 Minuten, Erik. Normalerweise fangen wir erst bei 20 Minuten mit der Folge an, also entspann dich.
Erstmal warm werden.
Naja, erstmal hier.
Mehr gibt es bald auf BCS Weekly Plus.
Habe ich eigentlich schon mal von meiner tollen Kessler-Matratze erzählt?
Wir sind ja irgendwie schon eine Stunde später dran, wie wir eigentlich anfangen wollten. Also haben wir schon ziemlich viel
Feuer. Das wissen doch die Hörerinnen nicht.
Ach so, ja, wenn die kein Plus-Abo haben, kann ich ja nichts für.
Ja,
für 9,99 € im Monat.
Wollen wir mal in dem Cold Opening einsteigen?
Ja.
Ich mach jetzt mal hier.
Von mir aus.
Weil da war ja diese Zeltszene, die, ich weiß nicht, ob sie euch auch an die Szene erinnert hat, wo diese Familie flieht vor...
Ja, da musste ich sofort dran denken. Mein erster Gedanke war...
Jetzt vor Walter White. Ja.
Geht ihr da jetzt zu den Cattlemans zurück und was wäre da aber der Punkt, was sie da noch zeigen könnten, habe ich überlegt. Und dann deckt sich ja auch auf, dass es was anderes ist.
Ja, ja. Genau, das war ja schon in Better Call Saul. Ich habe gedacht, das wäre schon noch in Breaking Bad gewesen. Stimmt, das war ja schon
erste Staffel. Ach so, das in der ersten Staffel, die wegen der Kohle da...
Genau.
Ja.
Waren sie in Breaking Bad Helden? Nee,
das war die erste Staffel Better Call Saul, genau, das recht.
Ja.
Wir sehen wir hören eine Stimme ein Buch oder eine Geschichte vorlesen und sehen dann, dass da zwei Jungs in einem Zelt sitzen und ja, der ältere liest dem Jüngeren was vor und dann wird auch fällt ein Name und man weiß, das sind Jimmy und Chuck in klein und irgendwie sieht der Junge, also der Junge, der den jungen Chuck darstellt, der sieht schon irgendwie, das passt irgendwie, also das trifft sehr gut und auch vom Sprecher merkt man sofort, ja, das ist Chuck.
Ja, fand ich auch sehr gut gecastet, also genau, also auch wie er gesprochen hat und so dieses immer latent herablassende, so von wegen, mach dir keine Sorgen, ich weiß alles.
Ja, hör
alles.
Einfach zu, du wirst schon sehen. So, das ist typisch Chuck.
Ja.
Ja.
Haben sie sehr
das
gut
ist
gemacht.
Ja übrigens Mabel, die Geschichte, die in der ersten Folge schon auftaucht, wo sie da am Buchregal reden.
Genau.
Ist das aus dem Buch?
Ja.
Ja, das wird dieses Buch sein, welcher Folge war das schon ein bisschen her?
Die erste Folge der Staffel. Das war in der Staffel, ne?
Ja. Wo sie das Zimmer abdunkeln, beziehungsweise mit dieser Folie.
Die Folie wieder abmachen. Ja, genau, das war erste Folge. Ja.
Ach nee, abmachen, genau. Sie machen die wieder ab. Ja.
Wo Chuck ihm noch so zeigt, mit dem, dass er dem so abrollen. Mit den Daumen hin und her rollen soll.
Ja, stimmt,
ja,
genau.
Ja, ja, ja.
Um das Furnierholz nicht zu beschädigen.
Ja.
Ja, und diese Kamera fährt einmal quasi durch die Landschaft und dann einmal rein ins Zelt und in die Lampe, ins Licht.
Baseballschläger.
Ja. Denn ich sehe auch gerade das Intro, es folgt das Intro und es passt sehr schön, weil wir sehen eine herunterfallende Saul Goodman Kaffeetasse.
Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Es ist doch diese hier Best Lawyer Tasse, oder? Die
ja,
Jimmy
oder
hat.
So, ja. Ist
ja. Ja, auf jeden Fall fand ich das ein sehr schönes Foreshadowing, wenn man dann weiß, was am Ende der Folge passiert.
Ja.
Dass quasi von der Lampe auf eine herunterfallende Tasse geschnitten wird. Das ist mir erst auch beim zweiten Schauen aufgefallen, dass es so sehr schön ineinander übergeht.
Ja, und auch nochmal so.
Und es könnte halt auch in andere Richtung eine gute Foreshadowing sein, wenn man weiß, was aus Jimmy wird.
Meinst du, dass er jetzt daran quasi, dass er jetzt, also ich will noch nicht zuvor, also gut, die Leute, die ja hier zuhören, haben ja wahrscheinlich die Folge jetzt schon gesehen, die schauen sie ja nicht währenddessen. Also glaubt ihr, dass durch den jetzt wahrscheinlichen Tod von Chuck Jimmy endgültig zu Saul wird, was ich ja schon in einer meiner letzten Auftritte prophezeit habe.
Da habe ich noch, das habe ich dann, aber vielleicht dann, wenn wir dazu kommen,
genau.
Oder?
Ja, kann ich auch sagen.
Das ist spekulieren.
Da ich auch nochmal
spekulieren. Aber es war ein sehr, sehr kurzes Intro, ne?
Ja.
Also, sehr kurzes Pre-Dings, ja.
Code Opening nennt man das.
Das ist echt interessant, weil die sind ja echt unterschiedlich lang gewesen. Also ich glaube, ja, das längste war das mit Donneladio da am Pool. Das war ja so 7 Minuten oder so. Und jetzt war es, glaube ich, nicht mal eine Minute.
Mhm. Ja. Ja, danach sehen wir Kim mit Schrauben im Gesicht, die gerade ihren rechten Arm eingegipst und verbunden bekommt. Und Jimmy kommt rein in einem schon sehr Saul Goodman-mäßigen Anzug irgendwie. und ja, schaut auch sehr besorgt rein und ja.
Warum ist der Gips so ein Mega-Gips? Also gibst man den Arm so megamäßig ein? Ich fand das irgendwie total übertrieben.
Ja, ich hab auch schon so.
So den muss man so übertreiben.
Gips drumrum ist. Oder war das zu der Zeit noch so?
Vermutlich beides.
Ja, also wahrscheinlich eher so, auch die dieses ganze Krankenversorgungsding und so in den USA ja nochmal ein ganz anderes Ding ist als bei uns hier. Ja. Und genau, vielleicht hat man das damals, TM, ja, schon noch anders irgendwie gemacht. Die Szene danach fand ich irgendwie interessant, dass Jimmy mit Kim zu der Unfallstelle fährt und da die ganzen Papiere einsammelt.
Ja, da habe ich mich gefragt, warum sie das jetzt machen. Also kann man natürlich vorstellen, hier Datenschutz, es sind ja irgendwie vertrauliche Daten drauf, dass sie das wahrscheinlich deshalb einsammeln. Aber natürlich hat das wahrscheinlich auch so eine Meta-Bedeutung von, also ich kann sich ja noch vorstellen,
oder
genau, Scherben einsammeln und hier Jimmy, was ich ja generell in der Folge sehr gut fand, dass hier wieder so ein bisschen auf diese Beziehung zwischen, also man darf ja nicht vergessen, die sind ja zusammen, die leben ja nicht, also die arbeiten ja nicht nur zusammen, sondern auch ein Pärchen. Und ich habe hier einen ganz interessanten Artikel von IndieWire, wo so aufgedröselt wird, die haben sich ja in der ganzen Serie nur 7-mal onscreen geküsst.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass sie da eine Beziehung haben, kommt in der Serie bisher jetzt nicht so intensiv zum Tragen, was ich auch gut finde.
Ja, dafür also in der Folge gleich 2-mal.
Hm. Ja. Genau. Und ich fand auch ganz kurz noch bei dieser Eingipsszene, wo dann Kim die Hand auf die Schulter legt und sie so nimmt, das fand ich, also ich finde halt dadurch, dass es so sehr sparsam mit dieser Beziehung umgehen, ist halt jede Zuschaustellung von Affektionen zwischen den beiden sehr schwerwiegend und dann halt, also die hängen nicht quasi jeden Tag aufeinander und kuscheln und machen das, sondern sind ja eigentlich sehr in ihrer Arbeit vertieft und wenn sie dann mal Zuneigung zueinander zeigen, dann wiegt das schon schwerer als bei anderen Serienpärchen. Mhm. Daniel, du wolltest was sagen?
Ja, ich habe mich während der Serie immer wieder gefragt, ob die jetzt überhaupt noch zusammen sind oder nicht. Also,
ja,
sie waren wirklich sehr zurückhaltend damit.
Mhm. Ja, ich denke, dass das eine bewusste Entscheidung gewesen ist, um das quasi, also so Angebot und Nachfrage. Also die Leute wollen das natürlich sehen, aber wenn man das halt so sparsam einsetzt, dann muss man nicht kreativ werden, um dann wirklich so eine schwerwiegende Szene zu schaffen. Also jetzt gerade hier auch in der Folge.
Ich glaube, wenn sie irgendwann mal das mit dem Breakup machen, dann spielen die das auch aus. Also das wird jetzt nicht irgendwie silent passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil der Breakup müsste ja irgendwann kommen, denke ich mal.
Sagt wer? Also,
sie
sind
haben
ja in Breaking Bad ja nicht zusammen.
Sie haben es, also hier Bob Odenkirk hat zwar im Insider-Podcast so einen Witz gemacht, wie von wegen, ja, es kann ja auch sein, dass Kim in Santa Fe arbeitet und wir sie einfach deswegen nicht sehen und Jim da quasi immer bloß in seiner Freizeit dann hinfährt und so und aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
Weiß ich nicht, man sieht ja Saul in Breaking Bad überhaupt nicht privat. Ist ja nur der Anwalt.
Ja, aber glaubst du, dass
Kim mit so einer Art von Person dann noch zusammen sein will? Ich kann mir das nicht
vorstellen. Vielleicht weiß es nicht.
Das glaube ich auch nicht. Also es gibt halt zwei Sachen. Entweder sie trennen sich und reden dann halt einfach nicht mehr miteinander. Oder halt, was halt die tragischere Variante ist, Kim kommt irgendwie auf irgendeine Weise um.
Noch eine Leiche?
Nee. Das muss jetzt nicht sein.
Wieso noch eine Leiche?
Ja, nee, finde ich auch nicht. Ich fände halt so wirklich so ein... Ja?
Mit Chuck vermutlich später?
Ja, das wissen wir ja noch nicht, aber das diskutieren wir.
Ja, muss jetzt nicht nächste Staffel sein, aber halt so am Serienende.
Ja. Danach geht's weiter mit ja, auch wieder eine sehr schöne Einstellung. Wir sehen auch passend und fast passend untertitelt Howard und dann untertitelt in den Credits gerade angezeigt den Darsteller.
Peter Fabian?
Genau. Das ist ein richtig schöner Name. Peter Fabian.
Ja, so ist der Deutsch. Peter Fabian. Tatort-Kommissar Peter Fabian. Ja.
Und ja, große Tischrunde und am Ende am einen Ende sitzt Howard und am anderen Ende sitzt Chuck. Und ja, es geht gerade um die Situation, dass Chuck die Kanzlei verklagen will und ja, da wieder voll den Chuck raushängen lässt, sag ich mal.
Ja, erzählt erstmal die Optionen auf, was es so alles gibt.
Ja. Es gibt drei Optionen.
Mhm.
Rick, ist sie noch zusammen?
Naja, entweder sie gehen jetzt so einen langwierigen Rechtsstreit ein,
genau,
was halt das Ansehen der Firma ruinieren würde, oder sie zahlen ihn halt aus, wie wir später erfahren. Durch seinen Partnervertrag würde er 9 Millionen Dollar bekommen, was halt die Firma ruinieren würde, oder sie vergessen es alles und Chuck bleibt halt, wie er das sich halt vorstellt, weiter als Partner Vollzeit irgendwie Mitglied.
Genau.
Ja. Und zu der Szene habe ich einige Anmerkungen bei mir.
Mhm.
Ja. Ja, leg mal und los. Zwar die erste wäre jetzt erstmal die Frage, wer ist jetzt der Gremlin? Also wir hatten ja immer so Hamlin der Gremlin und dann, nee, doch, Hamlin ist doch eigentlich doch ganz sympathisch und eigentlich ist doch Chuck der Gremlin und ja. Ja, wer ist jetzt der Gremlin?
Ja, Chuck natürlich.
Na Chuck, Christopher, deine Meinung?
Also die Sympathie hat sich mehr so in Mitleid verwandelt. Ich kann natürlich sehen, wo, also man muss ja sich in diese Figur, in beide Figuren hineinversetzen. Mhm. Und wir haben ja jetzt zu Genüge festgestellt, dass Chuck unheimlich eitel und von sich selbst überzeugt ist,
ja,
in allem dem, was er tut. Und ich kann schon verstehen, warum er da jetzt nicht raus will. Aber ich bin tatsächlich hier, also ich bin halt hier, sympathisiere ich doch sehr mit Howard.
Ja,
auch dieser Payoff, als er dann ihn sozusagen verabschiedet von der Firma und er muss quasi diesen Walk of Shame machen aus der Firma heraus. Wo dann auch Howard so sagt, ich habe bittersüße Nachrichten. Und das so sehr selbstgefällig sagt. Er weiß ganz genau, dass es hier für Chuck sehr unangenehm ist und er am liebsten so ein bisschen hinten rausgeschlichen wäre. Und auch, dass er das quasi von seinem eigenen Geld zahlt, wo er sagt, ja, hauptsächlich private Funds und ein paar Loans. Also er hat anscheinend sehr viele Kredite dafür aufgenommen, dass er Chuck diese 9 Millionen Dollar zahlen kann.
Mhm, genau.
Also ich kann Howard da schon verstehen, dass er, also der Money Shot ist ja dann, wo er sagt, ich habe dir ganz vorsichtig angeboten, dass du in den Ruhestand gehen kannst und das Erste, was du halt machst, ist halt die Firma zu verklagen und da habe ich kein Verständnis für und das sehe ich halt auch so, dass da Chuck einfach, ja, wie wir schon gesehen haben, der ist durch, also nicht nur irgendwie als Anwalt, sondern so vom Kopf her. Der ist einfach so in sich selbst zurückgezogen, dass der gar nicht mehr sieht, was Recht und Ordnung ist.
Ja, er sagt ja zu ihm auch, ne, dass er anfangs natürlich die Firma aufgebaut hat, aber dass er dann in den letzten Jahren doch da einen persönlichen Rachefeldzug veranstaltet hat. Und ich nehme ja mal an, dass er damit den Rachefeldzug gegen Jimmy meint. Ne? Howard hat das wohl schon durchschaut, was Chuck da abzieht mit Jimmy.
Ja, das hatten wir ja auch schon zur Genüge quasi hier in der Staffel analysiert, dass Howard ja eher schon nicht amused ist von der ganzen Sache mit dem Gerichtsfall und so.
Hm. Ja.
Aber meine Interpretation von dem Ganzen jetzt, also wenn man jetzt mal das Howard-Verhalten über die gesamten drei Staffeln hinwegnimmt, ist für mich, deutet das sich so ein bisschen an, wollte Chuck Howard von Anfang an raushaben und musste aus gewissen Grund, auf einen gewissen Grund quasi warten, oder hat er immer quasi einen Grund, warum er quasi gute Miene zeigen musste? Also zuerst, wo Chuck krank war, dann, dass er quasi ihn immer noch quasi so auf der Hinterhand quasi auf der Bankroll hatte, aber ja, Chuck ist ja nicht in der Firma drin, also macht er da in dem Sinne auch keinen Schaden. Und nach außen hin wirkt das ja auch ganz gut, wenn man noch so das Bild aufrechterhält. Weil ich erinnere mich auch gerade dran, in einer der allerersten Szenen geht es ja auch darum, wo Jimmy so in das Ding reinstürmt, und da geht es auch um Chuck irgendwie und um irgendein Payment oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber da, das war ja auch irgendwas mit Chuck. Die erste Szene, wo Jimmy da in den Raum reinkommt in der ersten Staffel. Und ja, dann kriegt er halt diesen guten Fall mit Hilfe von Jimmy, ja, mit dem Sandpiper-Zeug. Und ja, jetzt am Ende ist es halt mit dem Gerichtsfall, ist es halt jetzt quasi das Fass übergelaufen. Und jetzt hat halt auch damit, dass das hier quasi rausgekommen ist, wie das wirklich ist mit Chucks Krankheit, hat Patrick Fabian, Howard, da jetzt auch einen besseren Grund, da wirklich einen Angreifpunkt zu haben.
Ja.
Ja, aber er sagt ihm ja auch, dass irgendwie das Hochverrat ist. Ich glaube, das ist, was wir dann später in der Episode noch sehen, was mit Chuck passiert. Das ist glaube ich, noch das Schlimmere, was er zu ihm gesagt hat, weil er der Hochverräter ist, der die Firma zugrunde richten kann.
Ja.
Ich glaube, das hat ihn auch nochmal richtig getroffen.
Ja. Und mein letzter Gedanke zum Ende der Szene war eigentlich, ich glaube, Daniel, du warst das, der das gesagt hatte, immer wieder von wegen, ja, eigentlich wäre es doch ein schönes Ende, wenn Chuck dann am Ende mit seiner Rebecca dann und entfernt den Sonnenuntergang und gut ist. Ja, aber so ist es ja leider nicht gekommen am Ende.
Also war von dir. Geld her, das Problem, was machen könnte. Jetzt mit den 9 Millionen.
Ja, genau.
Aber was ich noch so ganz spannend fand, insbesondere in der aktuellen Staffel mit Chuck, ist, wie stark er sich verändert hat. Insbesondere zu dem Punkt hin, dass man zum Anfang noch so ein bisschen Mitleid mit ihm hatte. Und insbesondere jetzt in der Szene merkt, dass er einfach nur ein riesengroßes Arschloch ist.
Ja, genau. Also eigentlich so in den letzten Folgen, wo er jetzt so angefangen hat, mit seiner Krankheit dann doch umzugehen und ja, offensichtlich auch wirklich damit besser umgehen konnte, dann fing es auch bei mir so ein bisschen an, so dass ich dachte so, ja, okay, gut, dann sympathisiere ich doch irgendwie. Also er stieg in der Sympathieskala so ein bisschen auf und war so, okay, ja. Jetzt hat er dann doch eingesehen, dass er das sich ja irgendwie sehr stark reinsteigert und dadurch die Schmerzen irgendwie entstehen und alles, und ja, aber dadurch jetzt irgendwie wieder nur im Arsch wieder eingerissen.
Müsste man mit ihm Mitleid haben, weil er ja eigentlich so ein ganz trauriger Mann ist. Man hat dann in der Staffel gelernt, dass er an sich früher mal eine Frau hatte,
ja,
mit der es an sich gut lief und der dann irgendwie, ja, abgerutscht ist.
Ja,
Das hat dieses, naja,
aber
ich kann sehe auch mit sich unzufrieden sein.
Ich sehe auch gerade diese Einstellung, wo er dann runterguckt auf seinen ganzen Angestellten, und da guckt er wieder so richtig schön eingebildet, und ich fand es auch sehr schön, dass Howard als erstes aufhört zu klatschen und einfach geht. Während alle anderen noch da stehen und klatschen und
ja.
Und Chuck, wie er ihn auch fragt, wolltest du noch was sagen? Ja. Okay, dann nicht.
Und Chuck, dass sich auch in verschiedene Sachen reinsteigert halt. Also das hatten wir ja in der Anfangsszene von der letzten Folge so ein bisschen drin mit dem. Wir kennen ja bloß die Geschichte mit dem Geld aus Chucks Sicht, und jetzt kennen wir die Geschichte auch noch aus Jimmys Sicht, und wahrscheinlich wird da wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen, aber man hat halt schon nochmal gesehen, wie Chuck sich da in Sachen reinsteigert.
Ja, ja. Ja. auch sehr mal so insgesamt so sehr interessant zu sehen, was da so für Leute also verangestellt sind. Und da ist, glaube ich, irgendwie fast alles dabei, aber gefühlt noch, obwohl, ja, noch gefühlt noch sehr viel Männer eher als Frauen. Und ansonsten von Hautfarbe und Alter und allem Möglichen irgendwie alles dabei.
Ja.
Schön fand ich auch, dass er den Putzmann da, der immer den da vorne den Eingang wienert, bonert mit der mit dem Wischmob da, dass er ihm auch noch Tschüss sagt, so als ziemlich als letzter. Ja. Das fand ich echt lustig, dass sie das da noch mit reingebracht haben.
Und zumal die Angestellten ja eigentlich ihn an ihren großartigen Chef nur kennen und nicht als dieses Arschloch, was er an sich ist.
Ja.
Ja.
Ist ja so. Die finden also, an sich wirklich traurig.
Ja, wir können uns vielleicht darauf einigen, dass er ein krankes Arschloch ist.
Ein krankes Arschloch ist schön.
Ja, weil er ist ja auch wirklich ein bisschen krank, ne? Also das kriegen wir ja hinterher
kriegen
das mit. Also irgendwas stimmt nicht mit ihm, aber er kommt einfach nicht über seinen Schatten hinweg, sich helfen zu lassen.
Mhm. Ja.
Ja.
Und das seinem Bruder da halt, also ne, dieses Ding, was mir auch immer im Kopf hängen bleibt, dass Chuck gesagt hat, so, ja, Jimmy hat ja nur seine Anwaltslizenz da über irgendeine so komische Fernschule und bla, und das geht ja gar nicht und so, und ja. Andi, was wolltest du noch sagen?
Ja, krankes Arschloch.
Lassen wir es dabei.
Nachher noch. Kommen wir sicherlich nachher nochmal dazu. Weil cool. Da gibt es noch, wie es weitergeht.
Lass uns mal die Reihe der Willis fortzusetzen. Der Elektro-Willi.
Elektro-Willi. Elektro-Willi, genau.
Da muss ich irgendwie an Staubsauger denken.
Ja, ja. Ich muss gerade an einen Bösewicht aus Spider-Man denken.
Naja.
Sind wieder bei Jimmy und Kim. Deren Wohnung.
Wessen Wohnung ist das eigentlich?
Ich glaube, die wohnen zusammen, oder?
Die wohnen zusammen, ja. Echt?
Ja, ja, Jimmy hat ja nicht so wirklich eine Wohnung.
Ja. Stimmt, gehabt. Er hatte ja vorher diese Schlafkammer.
Ja, er hatte diese Corporate-Wohnung,
genau.
Die er dann wieder verloren hat. Also bei. Wo war das? Wo hat er da gearbeitet?
Wie hieß die Davis in Maine.
Genau.
Ja. Und da, bei dieser Szene, direkt die erste, wo Kim noch im Bett liegt. Da kommt er doch an und dann kommt das Gatorade.
Genau.
Gatorade. Trink Elektrolyte. Hier, du brauchst Elektrolyte. Und wenn ich mich recht erinnern kann, kam Gatorade gerade zu dieser, also in der Zeit, wo die Serie spielt, war Gatorade, glaube ich, eins der ersten Getränke, die sowas gemacht haben. Er sagt das ja hinterher auch nochmal, du brauchst noch mehr Elektrolyte.
Mhm. Denk an deine Elektrolyte.
Genau. Das hat muss wohl damals so ein. Bitte?
Ja, natürlich.
Nee. Da gibst du auch immer wieder dir das. Denk an deine Elektrolyte.
Also, das scheint damals irgendwie Werbung gewesen zu sein. Mhm. Und diese Flaschen, wie sie da hat, die gab es auch in Europa dann später.
Ach, im American Football ist es üblich, schreibt die Wikipedia, dass der Headcoach nach dem Gewinn eines großen Finalspiels noch auf dem Spielfeld mit einem großen Eimer Gatorade übergossen wird. Diese Gatorade-Shower genannte Tradition fing zwar bei den Chicago Bears an, populär wurde es aber 1987 bei den New York Giants. Okay.
Mhm. Oh. Und dann fand ich ja dieses schöne Zitat, als Kim dann isst und so Probleme hat, ihr Essen zu zerteilen und dann Jimmy sie so mitleidig anschaut und Kim meint, aber du fütterst mich jetzt hier nicht. Ja, es gibt bestimmte Linien, die wir nicht überschreiten.
Ja, du fütterst mich nicht, Jimmy.
Ja.
Wie geht's denn weiter? Ich habe mir tatsächlich hier so einen detaillierten Szenenplan aufgeschrieben.
Genau, ja, dass Kim Schuldgefühle hat, kommt ja in der Szene noch raus. Und so ein bisschen die unterschiedliche Sichtweise von beiden. So Kim so, ich habe drei Spuren gekreuzt und ich hätte echt Leute umbringen können. Und ja, Jimmys Sicht ist ja eher so, du hättest vor allen Dingen dich umbringen können.
Ja. Ja. Ja, genau. Also ich habe mich ja schon am Ende der letzten Folge gefragt, wer jetzt daran Schuld hat oder also wie sie das verhandeln werden, weil im Grunde ist jetzt ausnahmsweise Jimmy nicht an der Misere schuld. Weil
doch.
Warum?
Nö. Er sagt doch irgendwie oder sagt sie das? Sie wollte ihn unterstützen. Irgendwer sagt...
Ja, aber es ist ja ihr Bier gewesen, dass sie da ackert.
Noch, es war ja ein zusätzlicher
Stück.
Ja, also das sagt sie ja auch, ne? Sie hat nicht mehr wie 6 Stunden geschlafen
in den letzten
Wochen. Ja,
das
aber
halt,
trotzdem
war es für Jimmy. Das ist halt so der Unterschied zwischen Schuld und ja, aber trotzdem auslösender Moment. Also, und das, was Jimmy gemacht hat, ist schon zum Teil mit dem auslösenden Moment drin halt, dass Kim sich so abgerannt hat und so aufgerieben hat halt in der letzten Zeit. Und das sind halt jetzt die Konsequenzen davon.
Ja. Das war ja auch in den anderen Szenen immer, ne, wo Jimmy gesagt hat, ja, hier mit der Kohle passt schon und so. Das hatten wir ja auch, dass Kim ihm da nicht ganz glaubt. Sie sagt zwar immer, ja, okay, aber der Gesichtsausdruck und so, wie es gespielt war, war ja eher so, ja, du erzählst mir hier viel, aber eigentlich hast du überhaupt gar keine Kohle mehr. Na, das war ja ein paar Mal in den anderen Episoden so.
Mhm.
Also insofern glaube ich, dass Jimmy schon da Schuld hat. Er sagt ja auch hinterher, ich weiß nicht, ob das in der Szene war, sagt er, bringt wieder alles ins Lot. Ja, doch. Hm. Er will wieder alles ins Reine bringen.
Ich glaube, wir müssen unterscheiden, also Jimmy hat auf jeden Fall Schuldgefühle für Kimmys Unfall.
Ja.
Und ich glaube, beide, also es ist einfach, Kim hat sich einfach wahnsinnig überarbeitet. Hm. Und das ist ja, dafür kann ja, also das hätte sie ja wahrscheinlich auch gemacht, wenn Jimmy nicht seine Lizenz verloren hat, weil sie wahrscheinlich einfach so ist. Ja. Und da auch von wahrscheinlich in so, sie ist ja das erste Mal quasi in eigener, hat er ja eine eigene Firma, war ja davor immer Angestellte. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche so natürlichen Regularen, das halt sowas verhindert. Aber wenn du halt selbstständig bist, dann hindert dich halt niemand daran, dich völlig zu bearbeiten. Und ich glaube, das war jetzt, glaube ich, für beide so ein wichtiger Punkt.
Ja, das war für beide so ein Eye-Opener.
Genau.
Und, weil Jimmy hat sich ja auch gerade in der Zeit davor so ein bisschen in Richtung, naja, Saul gab es ja noch nicht, also sage ich mal, über in Richtung Slippin' Jimmy wiederentwickelt und jetzt ist er wieder mehr der Jimmy, wie wir ihn kennen und nicht so sehr so abgefuckt wie jetzt in den Folgen davor.
Wollen wir weitergehen zu Don Hector?
Nee, warte mal, noch was anderes. Er erwähnt doch da, was Kim braucht und unter anderem sagt er da einen Tisch, einen Aktenschrank und dann brauchst du einen Westlo-Terminal. Ist das eine reale Marke? Kennt das jemand?
Westlo-Terminal, ich muss mal googeln.
Oder
ist wieder ausgeblendet.
Oder haben sie sich das ausgedacht?
Keine Ahnung.
Nee, ich finde
hier... Ich dachte, ihr seid da die Experten.
Also IT-Technik von 2011... Wir sagten auch schon noch Terminal, aber es war auch in 2011 schon veraltet. Also brauchst du wahrscheinlich einen Laptop oder
2001,
so.
2001 meinst du, oder
2002. Ach, das Spiel, genau, ich hab's vergessen. Ja, nee, 2003. Das Spiel, weil er sagt, dieses, macht er den Relaxathon 2003.
Okay, was auch immer das ist.
Ja, das kommt ja später.
Okay.
Nächste
Szene?
Ja, nächste Szene. Don Hector besucht die Näherei von Nachos Vater.
Ja, wir sehen einen alten Mann aus einem sehr schönen Auto aussteigen.
Was für ein Modell?
Chevrolet.
Chevy, ja.
Aber frag mich nicht, wahrscheinlich ein Parler.
Mhm. Und dann kommt es ja zu dieser Konfrontation, diese ganze Szene, ja, genau, gehen sie ein bisschen auf, also Don Hector ist wirklich auf Konfro gepolt. Und da sieht man auch, ihm genügt es nicht nur quasi diese Näherei von Nachtos Vater in Beschlag zu nehmen, sondern er muss ja auch irgendwie den Vater noch demütigen. Mhm. Weil das war ja also ganz eindeutig.
Asi-Widi.
Genau, also diese Bezahlung, ich weiß nicht, wie ich vermute, das sind so irgendwie $1,000 gewesen, die er dem da gibt. Das war ja schon so hier, ich bin der reiche Lehnsherr und ich gebe dir, armen Mann, hier eine milde Gabe. Mhm. Was ja natürlich auch Nachos Vater in seiner Ehre verletzt und er einfach nichts dagegen machen kann.
Ja, Nacho will es ja erst verhindern, dass die überhaupt aufeinandertreffen. Mhm. Also, ja, nee, das passiert alles genau. Über mich ja. Und.
Here is Papi.
Ja.
Hier ist Papi.
Ja. Und auch ein schönes Foreshadowing in der Szene drin mit der Glocke auf dem Counter.
Ja, stimmt. Mhm. Ich hab ja gleich, vielleicht schlägt er mal so als Witz drauf, das wäre dann noch viel deutlicher gewesen.
Ja.
Und,
der Glockenwilli.
Aber war seine Glocke nicht Gold?
Ja, so Messing.
Ja, das war, glaube ich,
irgendwie so rot aus.
Irgendwie gebastelt das, ne?
Ja, das war auf jeden Fall ist eine andere Glocke. Da, die war auch. War das nicht mit so einem. Nee, doch nicht. War auch mit so einem Knopf oben drauf, ne?
Ja, die war, glaube ich, nochmal anders.
Das war so eine einfache rote Glocke gerade und.
Ja.
Die andere war so golden.
Und,
Also,
dann erfahren wir, was wir noch erfahren, ist halt, dass Don Hector noch ein weiteres Druckmittel hat, denn die Familie von Nachos Mutter lebt ja in Mexiko und sind dann natürlich noch mal mehr bedroht durch diese ganze, durch das Kartell.
Vor allem scheint die Familie ziemlich arm zu sein, also ich brauche noch das Geld.
Ja, hast du das so gelesen, dass sie das Geld brauchen? Ich dachte eher so, irgendwie das Kartell kommt einfach an die Rande in Mexiko.
Das auch, aber vor allem können sie das Geld gut gebrauchen.
Ja, gut.
Weil die machen jetzt nicht auf mich den Eindruck, als wenn sie besonders reich wären.
Hm. Nee, das auf jeden Fall nicht.
Also der klassische Fall, der eine Sohn geht nach Amerika rüber, um dort Geld zu verdienen, die Familie in Mexiko zu ernähren.
Ja. Und was man halt in der Szene wirklich nochmal sieht und was, glaube ich, auch das Ziel war, ist nochmal zu zeigen, dass der Vater halt eigentlich schon ein rechtschaffender Geschäftsmann ist und was aber dann halt auch zu dem Satz von hier Don Hector am Ende führt, dass er ihm nicht traut, weil Rechtschaffenheit ist halt in dem Geschäft das, was untrustworthy ist quasi.
Ich hatte noch bei der Szene überlegt, hat die Familie, vielleicht hat Don Hector schon irgendwas mit der Familie gemacht? Wo er das sagte, so denk an die Familie, weil die Mutter scheint ja nicht mehr zu leben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Na, also Papi weiß auf jeden Fall, wer Don Hector ist. Und in der letzten Folge hatte ja Nacho auch gesagt, dass er da wieder mit diesen Leuten zusammenarbeitet und das also offensichtlich früher schon mal getan hat und Papi davon weiß und er dann aber irgendwie davon abgekommen ist und ja. Mhm. Also die kennen sich auch alle irgendwie schon so mehr oder weniger. Was ich auch aber auch wieder sehr schön fand, das passt dann auch wieder zu Chuck, als dann Papi sagt, verlassen Sie bitte meinen Laden und die entgleisenden Gesichtszüge bei Hector, das bleibt irgendwie bei mir immer hängen, dieser panzerbrechende Blick, so hat jemand so, was? Er tut eben noch so der freundliche, nette alte Mann eigentlich ist, oder zumindest so tut und dann, diesen sehr ernsten Gesichtsausdruck. Was mir auch aufgefallen ist, diese komischen Mundbewegungen, die man aus Breaking Bad noch kennt, die hatte er da schon teilweise gehabt. Also, sieht man so ein paar Szenen immer mal wieder.
Ja. Die verstärken sich auch im Laufe der Staffel.
Ja.
Und jetzt, wo halt das mit den hier Medikamenten schon so langsam anschlägt, ist das wahrscheinlich auch noch mit so einem Grund.
Ja, auf jeden Fall, Nacho schafft es, Papi zu überreden, dass er ja das darauf eingeht und das Geld annimmt und ja, dann geht Hector mit seinem Dutt-Willi. Also auch eine sehr komische Frisur, die er da hat.
Man-Bun?
Ja, ja.
Er hat Man-Bun getragen, bevor es cool war.
Ja, der Original Hipster.
Ja, dann genau, kommt halt die Szene, wo Hector dann sagt, dass er ihm nicht vertraut und so und ja.
Boah, das war jetzt gerade ein krasser Blitz.
Bei irgendwem ist
bei euch auch?
Bei irgendwem regnet es die ganze Zeit im Hintergrund, kann das also sein?
Wenn ich bei rausschaue, sehe ich starkes Gewitter. Das ist sehr lustig.
Ja, bei mir.
Ein kleines Wetterupdate.
Ich sehe hier auch so ein bisschen Wetterleuchten und war mir jetzt aber nicht einig, ob das die Reflexion von meinem Monitor draußen ist und der.
Ja, so.
Dass das Licht von dem Szenenwechsel oder ob das wirklich plötzlich. Nee, aber von irgendwem höre ich im Hintergrund Regen gegen das Fenster prasseln. Das ist sehr schön.
Also bei mir kann es nicht sein.
Das ist dann bei mir.
Okay.
Bei mir geht draußen die Welt unter, aber es regnet witzigerweise noch nicht.
Okay. Ja, das kommt dann Sturm? Gleich. Ja, das ist die ganze Zeit irgendwie so ein Knacken im Hintergrund immer. Das hört sich sehr witzig an. Das
ist die Leitung.
Sehr atmosphärisch.
Ja.
Also, aber ihr könnt ja so 2-3 Minuten abwarten und dann wird es mein Fenster aufhauen. Dann könnt ihr euer viel Gift nehmen.
Okay.
Sag ich doch. Ich mach's mal zu.
Dann, sind wir bei. wieder bei Kim.
Was ist los da draußen?
Und sie bekommt Besuch von Francesca.
Wow, der Name sofort
gewusst. Ja, ich muss ganz, ganz kurz überlegen. Dann war er wieder da, ja. Die da sowas erzählt, so, ja, ach Mensch, sie hatten ja richtig Glück und ich sehe da ständig Unfälle und das irgendwie wirkte das für mich so ein bisschen so aufgesagt und von Jimmy diktiert so, erzählen sie, reden sie immer irgendwie gut zu nach dem Motto oder irgendwie so.
Sie hat doch gesagt, sie fährt immer zu ihren Verwandten daher und sie kennt diese Stelle und ewig hängt da einer im Zaun so ungefähr.
Ich habe das Gefühl, sie weiß auch nicht so ganz genau, was sie sagen soll.
Ja.
Also,
ich glaube, das war, war auf jeden Fall das Falsche.
Ja, ich dachte auch so.
Ja, cool, wir sind alle schon geflogen, machen sich
keine Sorgen. Ich hatte ja ganz kurz gedacht, dass das jetzt so ein Ding wird, wo sie jetzt anfangen, die Stadt zu verklagen, weil die Stelle gefährlich ist, solche Sachen.
Ja. Ach so, ja, stimmt.
Aber das hat es ja dann nicht, oder noch nicht gegeben, aber ich habe ganz gedacht, es ist jetzt so, wo Kimi meint, ach, da sterben also öfters Leute, da kann ich ja irgendwie noch irgendwie hier schön Stadt verklagen, irgendwie natürlich auch irgendwie prestigeträchtig und wahrscheinlich viel Geld dabei, aber wurde dann doch nicht, das ist halt wahrscheinlich nicht so eine Anwaltsserie.
Ja.
Geschenke hat sie ja auch noch mitgebracht, ne? Von Hamlin und von dem Öl Freak. Genau. Aber
und
die Steaks sind nicht aufgetaucht. Hat sie selber gegessen?
Also wie sie aussieht, vermutlich ja, oder?
Die sind einfach noch nicht gekommen.
Das war jetzt gemein.
Von Mesa Verde doch auch.
Ach ja, Mesa Verde, genau.
Ja.
Also auf jeden Fall dieses Soße-Zeug.
Ja, genau.
Ja, das ist übrig geblieben. Vielleicht mochte sie das nicht.
Und, gehen wir mal weiter. Weil dann jetzt kommt ja der größte Blast from the Past in der ganzen Serie, denn sie gehen zu Blockbuster. Moment.
Nein. Entschuldigung.
Das vorher ist das noch. Ja, genau, vorher noch. Erst sagt, jetzt habe ich ja auch schönes Wetterleuchten. Sie sagt erst so, ja, hier Termine und so. Und ja, das schaffen wir schon. Und dann hat sie irgendwie offensichtlich kurz nur so einen eingebenden Moment oder so. Und sie sagt, sagen sie doch mal doch alles ab. Und dann können sie mich noch wohin fahren. Und oh, ja, okay.
Also eigentlich plant sie ja sofort weiterzumachen, ne?
Ja, genau.
Und dann wird ja plötzlich klar, nie ist an der Zeit, mal Pause zu machen, ein bisschen runterzufahren. Hui.
Ja, und dann macht sie auch endlich mal Pause und fährt dazu in
eine Videothek. Ja, eine Videothek mit DVDs.
Blockbuster.
Ja.
Ich wette, die haben auch noch Laserdiscs. 2001 war das ja.
Ja, so um die 2000er.
Dazu hat, Dazu habe ich halt getwittert, Kim macht jetzt DVD-Flix and chill.
Ja. Mhm. Ja, wann wurde eigentlich Netflix gegründet? Die haben ja am Anfang auch so...
2000. So, nee, warte mal. Netflix kam 1997 ursprünglich.
Genau. Ja, eben. Also es müsste es ja auch schon gegeben haben. Halt noch als... Gehst an Automaten
und CCD.
Ja, genau. Versand und Verleih, ja.
Aber als AMC-Serie können sie halt nicht hier Netflix-DVD-Versand machen. Ne?
Ja.
Naja.
Habt ihr da bei den DVD-Covern irgendwas, also im Hintergrund sieht man, dass sich jetzt ganz eindeutig, wenn man das Plakat kennt, Lawrence von Arabien, so hinten links, ja. In irgendwie so drei Dreierreihen, dann Big Fish, ja. Etwas weiter im Vordergrund. Genau.
Also im Insider-Podcast haben sie erzählt, dass sie alle Cover selber gedruckt haben und selber gemacht haben.
Okay.
Weil das halt sonst unglaublich anstrengend ist, diese ganzen Verträge abzuschließen mit irgendwelchen DVD-Verleihfirmen, deren Cover zu benutzen.
Ja. Ja, irgendwie Hanky Panky sagt mir irgendwas.
Blue Thunder. Also ich glaube, das ist immer nur Anlehnung an irgendwelche Filme.
Ja. Und. Ja, also. Francesca telefoniert und kriegt dabei währenddessen lauter DVDs in die Hand gedrückt von Kim. Es werden immer mehr und sie weiß schon gar nicht mehr, wie sie halten soll. Und ja.
Nebenbei muss sie aber auch noch die ganzen Patienten anrufen und sagen,
ja,
dass
sie genau. Also nicht Patienten, aber das ist keine Ärztin.
Klienten.
Doch, ich sag mal Patienten dazu.
Achso, okay. Ja, ich glaube, in dem Fall hat sie gerade mit Catwood telefoniert, ne?
Ja. Sagt quasi halt Termin ab.
Hm.
Ja.
Genau.
Sagt und Francesca übersetzt noch ihre Anweisungen in ja, Corporate Speech quasi. Dieses, ja, und danke für das Steak. Und dann sagt sie das nochmal in dieses Englisch.
Sie sagt ja aber auch, Francesca sagt aber auch, dass hier die andere Anwaltskanzlei sehr zu empfehlen ist. Dass Kim die empfehlen würde.
Schweikart und Coakley, ja.
Genau, ja. Also heißt das wohl, dass sie den Fall auf jeden Fall abgeben will.
Ja. Mhm. Ja. Das war jetzt die Ölfirma, oder? Das war nicht
der. Genau, ja. Denk Mesa Verde will sie behalten und das andere gibt sie ab, so wie sie das eigentlich auch vorhatte.
Bei mir rumpelt es, nochmal Wetterupdate, bei mir rumpelt es auch gerade schon und es regnet schon. Ich höre das nur nicht durch meine Kopfhörer. Ich habe jetzt nochmal
abgenommen. Bei mir fällt's auch gerade
zurück. abgenommen den Kopfhörer, weil ich wissen wollte, ist das jetzt ein Flugzeug, was da grummelt oder das Gewitter? Ja, okay.
Doch, ganz schön stark.
Also hier ziehen die grauen Wolken Richtung Berlin. Das sehe ich ganz genau.
Ich muss mal meine Karte reinlassen, fällt mir gerade ein. Okay. Der ist doch draußen. Ich bin gleich wieder da. Ich frag ihn mal.
Mit nasser Katze. Ja.
Wie geht's weiter?
Jimmy und Chuck kommt das nächste.
Ja, Jimmy. Sehr schöne Szene. Wir sehen wieder Jimmy in seinem Autochen und guckt irgendwo raus und überlegt noch und will erst losfahren und dann doch nicht und dann sehen wir ihn in Chucks Haus gehen.
Und jetzt sehen wir das Haus das erste Mal irgendwie von der Seite oder irre ich mich da und man sieht, wie riesig das Ding ist.
Ja, also genau, also so von der, also die Einstellung ist neu, sag ich mal. Also wir haben bisher immer so, nur so komisch ausschnittsweise gesehen.
Ach stimmt, da war auch immer Sommer gewesen und die Bäume hatten Blätter. Diesmal sind
stimmt.
Fällt mir jetzt gerade auf. Da und sind überhaupt gar keine Blätter mehr an den Bäumen. Alles weg.
Bisschen kahl aus da, ja genau. Und Jimmy will wohl eigentlich eher erzählen, was mit Kim passiert ist. Und da was auch immer anleiern, keine Ahnung. Und sieht dann, dass Chuck also Musik anhat und über Licht und wieder ins normale Leben zurückkehren will, sozusagen.
Ja. Und Chuck hat natürlich überhaupt Kühlschrank keinen Bock, voll. Jimmy zu sehen, was aber auch verständlich ist.
So, mein Kart ist jetzt übrigens wieder drin.
Das ist
als kleines Update. Er fand das nicht besonders lustig, draußen zu sein.
Das glaube ich ihm, ja.
Also, sag mal, was soll die Scheiße hier? Lass mich rein.
Auch dann mit seiner Frage hier, so, und was willst du jetzt noch mehr außer dem Lebenszeichen von mir?
Ja, genau.
Da habe ich schon gedacht, super gespielt. Das kann doch gar nicht alles sein.
Ja, ja.
Er tut einen auf, ich bin absolut gesund, mir geht's top. Was willst du?
Ja.
Ja, und ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben, nämlich Chuck, wo er meinte, Jimmy, also ich mache auf Englisch, Jimmy, this is what you do, you hurt people. Ja. Wo ich fand, wenn man jetzt mal davon ausgeht, egal ob es jetzt wirklich passt oder nicht, aber wenn man davon ausgeht, dass es das letzte Gespräch zwischen Jimmy und Chuck gewesen ist, dann war das nochmal so ein schöner, so eine schöne Schleife, nochmal so quasi in klein die Beziehung zwischen Jimmy und Chuck zusammengefasst. Also, dass Chuck diesen unendlichen Groll gegen Jimmy hegt und auch ihn einfach nicht, verbesserungswürdig sieht. Also, und das ist halt das, was er macht. Und dann meint er auch, ja, irgendwie, ich habe mehr Respekt von dir, vor dir, wenn du das nicht versteckst, sondern dazu stehst, wer du bist. Und Jimmy hat ja immer noch diesen ernsthaften Änderungswillen, aber Chuck sagt ihm halt ganz deutlich ins Gesicht, du wirst dich nie ändern.
Vor allen Dingen, also ich finde das Abschlusszitat viel wichtiger mit dem, was er dann noch bringt.
Aber ich finde, Chuck lügt da schon wieder. Und warum? Jimmy sagt eigentlich die Wahrheit. Er sagt ja, du bist mein Bruder. Also bei allem, was passiert ist, du bist einfach mein Bruder.
Wir müssen zusammenhalten.
Ne? Ja. Ja. Und Chuck lügt ihn da eiskalt an. Also, denn wenn man das jetzt mal so alles rückblickend sieht, ne, glaube ich, dass Chuck eine ganze Menge damit zu tun hat, dass Jimmy jetzt so ist, wie er ist.
Mhm. Ja.
Also, da ist Chuck nicht ganz unschuldig dran.
Ich glaube aber auch, die Szene legt quasi das Fundament für die Weiterentwicklung zu Saul. Also quasi gerade das mit dem, was Chuck sagt, also du verletzt Leute und das ist halt das, was du tust, das passt dann noch mit einem Zitat, was Kim später bringt mit diesem Cheese Nacho and Cheese Dip, also verstärkt das, was du gut kannst und dann halt auch das mit dem, ja, mit dem hier, du warst mir nie so wichtig. Wo er das noch sagt. Also,
ja, das fand ich richtig heftig.
Also das
ja. Ich bin gleich im Fernseher getreten. Ey.
Das, was ich da jetzt einfach interpretieren würde, dass wir jetzt in der nächsten Staffel eine echt krasse Entwicklung Richtung Saul sehen. Und zwar einfach, weil die letzte Parte weg ist, die in Jimmys Kopf immer noch da war, von wegen, dass er seinen Bruder ja gefallen will und dass er seinen Bruder überzeugen will, dass er es doch nicht so schlimm oder schlecht ist, wie er denkt, und dass er es auch auf einem guten Weg kann.
Ich finde auch irgendwie, dass ich habe so das Gefühl, dass Jimmy seinen Bruder Chuck immer so ein bisschen bewundert hat, früher noch, also quasi so sein Vorbild war. Mhm. Und er hat sie gesagt, so zu werden wie er, so deswegen auch Anwalt geworden ist und ihm gefallen wollte.
Und das alles bricht jetzt, wird jetzt zusammenbrechen, so langsam. Ja. Diese ganze Motivation.
Chuck kommt schnell. Mit dem Hammer kommt er um die Ecke. Ne?
Ja.
Dass er ihm sagt, ich will dir ja nicht wehtun, aber ehrlich gesagt, du hast mir noch nie was bedeutet.
Ja, das ich habe das Gefühl, dass.
Ziemlich harter Satz.
Ich glaube, Jimmy weiß schon so ein bisschen, dass Chuck eventuell nicht mehr lange leben wird und was passieren wird und deswegen quasi zwischen den beiden so ein bisschen Frieden schließen wollte. Hm. Um quasi nicht den Vorwurf später zu machen, mit ihnen in einem Streit auseinandergegangen zu sein.
Ja, genau. Genau, er sagt ja auch, oder so vom Gespräch heraus hat er jetzt gemerkt, so, oh, dass mit Kim hätte auch böse ausgehen können. Und ja. Dann besuche ich jetzt nochmal Chuck nach dem Motto, nochmal so ein letztes Gespräch, bevor die Möglichkeit dafür nicht mehr da ist. Und genau.
Nee, also ich deute die Szene so, dass er sich mit ihm aussprechen will und möchte das ins Reine bringen.
Hm. Aber Chuck ist halt noch nicht so wirklich bereit dazu, oder wenn er überhaupt jemals bereit dazu sein könnte.
Nee, kann er nicht. Das sehen wir hinterher. Er lässt ihn ja stehen da wie so einen kleinen Schuljungen und setzt sich da an den Schreibtisch dran und tut, also nachdem er ihm an den Kopf gehauen hat, dass er ihm nichts bedeutet, setzt er sich da einfach an seinen Schreibtisch und fängt an, in seinen Unterlagen darum zu blättern. Und ja, Jimmy geht dann enttäuscht.
Ja. Also. Ja, dann haben sie die Kameraeinstellungen extra noch so, dass man bis zum Ende beim ersten Schauen hofft, jetzt nochmal, dass Chuck irgendwie jetzt nochmal sagt, Jimmy, warte oder komm nochmal zurück oder.
Ja. Ich hab's nicht so gemeint.
Nicht.
Nee, das ist. Aber dann ist er ja auch draußen, er geht ja dann raus und dann merkt man ja, dass Chuck das wieder diese ganze Szene nur gespielt hat.
Ja.
Ja, er ich weiß.
Oder, naja, so.
Er fasst sich ja dann so an den Kopf und so nach dem. Also so deute ich die Szene, dass er, dass er schon weiß, dass er da. Das nicht die Wahrheit ist, was er da sagt.
Ja, nee, aber ich glaube, da hat er tatsächlich, also da hat er nicht damit gerechnet, dass, also da hat ja Jimmy nicht erwartet, also jetzt so wie bei Howard, da hat er ja, als Howard vorbeikam, da hat er jetzt tatsächlich, mit dem Kochen und so, das hat er ja absichtlich so quasi gestellt gemacht, aber
das hat er da auch gemacht, er hat gesehen, dass Jimmy vorm Haus wartet, weil am Anfang die Szene, wo er wegfahren will, ich denke mal, er hat da länger vorm Haus gestanden und überlegt, gehe ich jetzt rein, gehe ich nicht rein, gehe ich rein, gehe ich nicht rein, und Chuck wird das irgendwie
mitgekriegt haben. Ja, weiß man nicht, ob Chuck das gesehen hat und wie lange Jimmy da jetzt stand oder nicht.
Dafür war hat ja immer noch diese Elektrosmog-Allergie, und dafür war einfach zu viel Licht, Musik an, das war viel zu übertrieben, also fand ich.
Die Szene hatten sie auch sogar im Insider-Podcast so besprochen, mit von wegen, dass Chuck da einige ganz schön dicke Lügen aufzieht jetzt.
Ja. Das war nochmal so, also das war wirklich so das Heftigste, was er ihm überhaupt an den Kopf werfen konnte. Und so tun, als wenn es ihm total gut gehen würde. Ja.
Nächste Szene.
Und dann haben wir, jetzt kommt die Chuck im Bett-Szene, oder?
Sieht man genau. Chuck im Bett.
Ja. Wo man merkt, dass die Symptome wieder schlimmer geworden sind. Und ja, ich denke einfach mal, dass das, was jetzt alles passiert, quasi schon bei ihm im Kopf ausgelöst durch die Konversation mit Jimmy.
Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob man da sieht, dass die Symptome da schlimmer werden. Ich sehe nur einen alten Mann im Bett liegen, der halt irgendwann wach wird und seine Medikamente nimmt und sich wieder seine Notizen macht. Also da jetzt irgendwas schlimmer geworden ist, sehe ich da jetzt eher nicht. Also
was ich sehe, ist, dass Chuck irgendwie aufgewühlt wird. Also nicht so entspannter Tiefschlaf, sondern wälzt sich so ein bisschen hin und her. Und
ja, genau das.
Also irgendwie hat das Gespräch doch aufgewühlt.
Ja, das Gespräch an sich, aber jetzt so generell wirkte das jetzt so zu seinem normalen Ablauf da.
Also für mich wirkte das schon irgendwie so, dass ihm schon die kleine Nachttischlampe da jetzt wehgetan hat wieder.
Er bewegt wieder danach. So die Hand.
Ja.
Ja, er kann einfach nicht schlafen, ne? Emotional aufgewühlt.
Und dann wiederholt er immer wieder, was er sieht.
Ja. Goldene Bettdecke. Grüner Stuhl.
Braunes Stuhl. Wer ist denn so und hat eine goldene Bettdecke, bitte?
Ist er ein Komforter, ist er keine Bettdecke, sondern ein Komforter. Ja, natürlich hat Chuck eine goldene Bettdecke, also was anderes käme ja gar nicht in Frage.
Ja. Und er hatte bestimmt auch diese Matratzen.
Von Casper?
Ja. Ich glaube, der hat sich auch mal sein Essen bei Blue Apron bestellt.
Ja, keine Ahnung, also...
Ja, nee, er nimmt dann, man sieht ja auch dieses Notizbuch, wo er sieht, wie oft er da Ambien und alles mögliche schluckt.
Ja, und Gemütszustand
und, aufschreibt. Dann geht ja voll crazy, schaltet mal wieder die Sicherungen ab.
Das kommt erst später.
Nee, das kommt. Das kommt
ja, aber das ist ja quasi der Ausgangspunkt.
Das die nächste Szene, wo er erstmal alle Sicherungen im Haus ausmacht.
Ja.
Ja.
Und dann ist die Szene erstmal zu Ende.
Und dann ist die Szene erstmal zu Ende. Er geht wieder ins Bett und da liegt er dann irgendwie sehr, sehr komisch im Bett. Das sah irgendwie sehr komisch aus, wie er da.
Halbtot.
So. Also irgendwie sah es so mit dem Hals und der Kopf und so, das sah irgendwie sehr komisch aus.
Ja. Ja, er konnte halt einfach nicht schlafen, weil das irgendwie ist er wieder voll drauf in seinem Trip.
Ja.
Dann kommt ja Jimmy, beschließt, dass er quasi seine ganze Arbeit mit diesem Sandpiper Crossing Ding rückgängig macht.
Na, erstmal besucht er die alte Tante,
Irene Laundrie.
Irene, genau. Mit Kuchen und extra alles. Und sie erzählt, dass, ich glaube, sie hat irgendwie Geburtstag gehabt, offensichtlich, wenn ich das jetzt nochmal so sehe.
Sie feiern dass sie settled.
Ah, okay. Ja. Und ja, auf jeden Fall sagt sie dann, ja, es ist irgendwie alles immer noch nicht so rosig ist und keiner mehr mit ihr was zu tun haben will und alles und... Dann in der nächsten Szene sehen wir wieder unsere Mall-Jogger mit.
Wie großartig ist das mit diesem Mall-Walking?
Mall-Walking, ja. Ich weiß nicht, dass der Deutsche in mir sagt: So, was machen die denn da? Warum sitzen sie denn da mitten im Weg? Was ist denn das? Also,
der Zug kommt ja noch vorbei.
Ja, aber also irgendwie wirkt das so völlig so, nein, da setzt man sich nicht hin, das ist natürlich nicht mit Stuhl und Tisch und was machen die denn da?
Die haben gar keine Tische da.
Doch, nur die haben so ein Tischchen da, wo ihre Getränke draufstehen.
Mhm. Stimmt, aber sieht halt von draußen, von Weitem so aus, als wenn da einfach nur 4 Stühle stehen würden, die zusammensitzen würden.
Ja. Na, auf jeden Fall versucht Jimmy da nochmal die Damen zu besänftigen und die eine sagt ja dann, wie soll man denn jemandem vertrauen, der sich irgendwie wie so ein Fähnchen im Wind verhält und so und sagt ja Jimmy, dass er so an der ganzen Sache schuld ist. Dann gibt es auf einmal im Hintergrund so ein komisches Geräusch und ich so, hä, was ist das jetzt? Und dann fährt so eine, das gibt's hier auch, in der Mall so eine Eisenbahn vorbei. Vor allem, sind sie ja gut, vielleicht sind sie da am EG und das da drunter ist irgendwie Untergeschoss, aber das gibt's ja auch in einem größeren Einkaufsmall hier in der Nähe in Wildau. Da fährt auch so eine Eisenbahn durch den Laden durch. Das aber ist sehr lustig.
Ich fand das in der Szene irgendwie ein bisschen Overkill. Was? Also die Bahn hat mich irgendwie so überfordert, so, hä?
Ich fand das halt irgendwie so, ist das jetzt so eine Metapher, so der Zug ist abgefahren sozusagen?
Ja, stimmt.
Weil ich meine, also so die machen ja alles aus irgendwelchen Gründen rein, also.
Ja.
Ist ja nicht so, komm, dass man Zug durchfahren lassen, weil es lustig, sondern.
Ja.
Nee, ich glaube, das war wirklich schon dieses, dass Jimmy realisiert, dass jetzt der Zug abgefahren ist, dass er das so nicht mehr retten kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, ignoriert er das einfach? Ihm kann es ja egal sein, wie es jetzt diesen 3, 4 alten Damen im Rest ihres Lebens geht.
Mhm.
Oder macht er halt den Move und macht das alles wieder kaputt, nur um quasi sein Gewissen zu beruhigen, beziehungsweise die Damen wieder miteinander gutzustellen. Und natürlich, und da zeigt sich halt wieder auch die gute Seite von Jimmy, was ja Saul zum Beispiel nie machen würde. Er plant halt diesen elaborierten Sketch, wo das halt dann alles rauskommt.
Ja, also was in der Folge halt öfter drin ist und hier bei der Sache ist es halt ziemlich deutlich, dass Jimmy jetzt in der Folge ganz schön viel von seinen Konsequenzen ausbaden muss. Also er ist eigentlich immer wieder mit verschiedensten Arten von Konsequenzen von seinen Handlungen konfrontiert, die er in den letzten Staffeln so gemacht hat. Also das mit Kim ist ja, wie gesagt, er ist eine Schuld, aber er ist zumindest ein Teil vom Auslöser mit gewesen und dann jetzt das mit den alten Damen und das mit Chuck ja auch quasi immer wieder Konsequenzen, die ihm ins Gesicht feuern.
Ja, also das darf man nicht vergessen, dass Chuck da mehr oder weniger rausgeschmissen wird, ist ja, weil Jimmy bei dieser Versicherung das alles erzählt und sie dann die Preise anpassen für ihn. Das ist ja der Punkt, was Howard auch dazu bewegt, ihn in den Ruhestand schicken zu wollen.
Hm. Ja. Ja, aber auch nur, weil Chuck wieder sich nicht drauf einlässt, ne? Wenn er jemanden an die Seite gesetzt bekommt, dann hätte er ja normal weitermachen können. Das wollte er aber nicht.
Nee, da hätte es ja nochmal einen Partner gebraucht, der alles nochmal macht.
Das willst du auch nicht.
Ich glaube, die einzige Lösung wäre gewesen, dass er halt tatsächlich in Ruhestand geht. Und ich meine, er meinte ja irgendwie, kannst du ja irgendwie jetzt dozieren und dein Buch schreiben und alles Mögliche. Aber der ist halt, ich glaube einfach, Chuck hat einfach so lange dafür gekämpft, dass er wieder Anwalt sein darf, dass ihm das jetzt einfach zu viel wert war.
Ja.
Ja.
Ja, danach sehen wir.
Seit der ersten Staffel kämpft er ja.
Ja.
Wir sehen in der nächsten Szene dann wieder Chuck und dann hat man wieder so eine schöne Einstellung, wo man sieht, wie groß dieses Haus ist. Mhm. Dass er da einfach an so einer riesigen Garage vorbeiläuft mit zwei Toren.
Doppelgarage
und ja, das.
Ja, ich meine, wenn du halt irgendwie ich denke mal, dass Chuck das Haus gekauft hat im Hinblick auf Familie, Kinder, sowas halt. Und dann ist das Haus auch dann, also für eine Person ist das Haus halt viel zu groß. Aber da sieht man vielleicht, es ist auch vielleicht so ein Symbol für Chucks Abstieg. Also irgendwie hat dieses riesige Haus, weil er irgendwie gedacht hat, da gründet er eine Familie drin. Und jetzt ist er ganz alleine und kämpft irgendwie mit seinen psychischen Problemen. Also so auch so ein Mahnmal für, und vielleicht ist es auch nochmal eine Interpretation des Endes, dass dieses Haus so ein Mahnmal seines Verfalls ist.
Ja. Ich dachte zuerst, dass er irgendwie an die Garage geht und was holt oder was wegbringen möchte.
Ja.
Das war zuerst mein Gedanke, dass er an den Garagen vorbeigeht.
Weil in dieser Garage lagert ja alles Elektronische, was er weggeschlossen hat.
Ja.
Hat jetzt alles reingeladen.
Ja, er geht zu seinem Stromableser, der interessanterweise draußen angebracht ist.
Wie so ein Wasserzähler quasi.
Und ja, eigentlich hat er ja alle Sicherungen ausgemacht, aber irgendwas zieht noch einen Strom. Da habe ich überlegt, so was könnte dann noch Strom ziehen, was nicht in der Sicherung hängt?
Ja, da habe ich auch überlegt.
Also, was? Eigentlich müsste er wirklich stehen dann.
Ja.
Also ich habe auch erst würden Menschen sich darum nicht wirklich kümmern. So, ja.
Stromzähler. Ich habe auch erst gedacht, dass er irgendwas findet. Also,
Das habe ich auch gedacht, ja.
Und in meinem Kopf war es irgendwie irgendeine Art von Mikrofon oder versteckter Kamera oder sowas. Hätte ich mir dann zwar nicht erklären können, woher das kommt oder was das jetzt soll, aber da habe ich intuitiv irgendwie dran gedacht.
Den Gedanken hatte ich auch.
Daran, als Mike da war, um die Fotos zu machen.
Stimmt, ja.
Da hat die so, aber der hat doch da nichts abgelegt, der hat doch da nur die Fotos gemacht.
Ja.
Und Mike würde sich nie so dumm anstellen, etwas zu installieren, was sich vom Stromnetzwerk irgendwie speist.
Ja.
Ja.
Ja, da hätte er ja auch irgendwo ein Kabel herziehen. Ich nehme mal an, irgendwie die Heizung oder so vielleicht.
Ja, ich dachte auch so, der Stromzähler selber, vielleicht zieht er auch Energie.
Aber das Ding dreht sich ja jetzt nicht gerade langsam, also diese Scheibe da, das...
Wahrscheinlich, ja, vielleicht die Heizung.
Wobei, wenn ich jetzt gucke in dieser zweiten Szene, wo er nochmal nachguckt, die Einstellung ist ein bisschen zu kurz, aber gefühlt drehte sich das Ding da langsamer als in der ersten Einstellung. Vielleicht irgendwie Reststrom oder so.
Ich hatte aber auch das Gefühl, irgendwas ticken zu hören, aber es kann auch sein, dass das quasi bloß in der Musik war.
Was aber ich bei den ganzen Szenen ganz interessant finde, ist, dass er mit der Hand immer an der Wand fühlt und dann eine Stelle auswählt, so nach dem Motto, als wenn er das wirklich fühlen könnte. Ich fand, das war nochmal so eine... Das war nochmal so eine... Bitte?
Bei dem Stromzähler. Finde ich ganz spannend, der sieht zwar noch relativ neu aus und hat auch noch nicht so viel auf der Uhr.
Ne, der hat erst 300 irgendwas, ne?
Ja, wir haben gedacht, gut, wenn man so lebt wie Chuck, dann wird er wahrscheinlich auch noch nicht viel haben.
Naja, er hat ja auch gerade erst wieder den Strom in seine Wohnung gelassen. Wahrscheinlich hat er das da vielleicht in dem Zug nochmal neu machen lassen. Kann ich mir vorstellen.
Das könnte sein, ja.
Aber dann würde er nicht 300 Kilowattstunden in so kurzer Zeit verbraten.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht sah halt einfach neu aus und das hat nichts zu bedeuten.
Oder
aber dass er halt so wenig drauf hat.
Noch lief.
Nee,
der lief ja nicht, als er als er keinen Strom hatte.
Jimmy schaut aber in den Kühlschrank rein.
Also ja, da, aber drin, und wird er wahrscheinlich auch, der ist ja wahrscheinlich auch in der Sicherung dran.
Ja. Normalerweise, als er keinen Strom hatte, hatten sie das ja mit dem Eis gemacht.
Genau. Ja, ja.
Vielleicht doch die Heizung.
Na gut, auf jeden Fall Chuck,
er findet ja irgendwann dann
zieht durchs Haus und erstmal schraubt er alle Glühlampen wieder raus und alles.
Er beruft erstmal beim E-Konzern.
Genau, erstmal ruft er vorher an, so hier, irgendwie mein Stromzähler läuft noch, können Sie jemanden vorbeischicken? Dann heißt irgendwie, ja, nee, kommt erst in ein paar Tagen. Halten Sie sich in den nächsten Wochen zwischen 8 und 16 Uhr bereit.
Und bis dahin schien ja auch noch alles ganz vernünftig zu sein.
Ja, genau, also bis dahin dachte ich, okay jetzt, halt auf Chucks Ebene war so, ja, okay, halbwegs normal, und es war so ein bisschen komisch, okay, jetzt macht er irgendwie wieder eine Kehrtwende, warum auch immer. Vielleicht weil er merkt, okay, jetzt hat sich das eh irgendwie alles erledigt, dann muss ich da auch nicht mehr so tun als ob und mich in den normalen Lebensalltag integrieren, da kann ich wieder mein Ding machen. Und ja, genau, fängt halt an, die Lampen auszuschrauben und alles. Und
mein erster Gedanke war sogar hier, dass er es gar nicht ist, weil er Strom spürt, sondern weil er halt einfach in der Nacht den kurzen Durchdreher hatte, dass er dann halt die Sicherungen ausgemacht hat und dann am Tag sich so gewundert hat, warum läuft denn das Ding jetzt trotzdem noch? Ich habe doch alle Sicherungen rausgemacht.
Ja, weil ich sehe gerade, warum der Strom noch läuft, denn in der Einstellung sieht man rechts daneben, da ist die Wasserpumpe. Also ich nehme mal an, dass das eine Wasserpumpe ist. Und die wird wahrscheinlich den Strom ziehen, die praktisch da Wasser ins System pumpt. Vielleicht haben sie extra deshalb da installiert.
Die Wasserpumpe würde ja nur laufen, wenn Wasser genutzt werden, oder?
Eigentlich eher, das habe ich auch gerade überlegt.
Vor allem ist doch in Amerika, die haben doch alle Wasseranschluss. Die pumpen das Wasser doch nicht selber hoch.
Naja, aber das sieht so aus wie eine Wasserpumpe.
Aber Chuck wird auch Wasser benutzt haben, während er keinen Strom hatte.
Ja.
Also na, das ist ja egal. Er ist auf jeden Fall verrückt.
Ja, genau. Also er fängt halt an irgendwie...
Er dreht auf jeden Fall wieder vollkommen durch.
Ja, ja.
Er
dreht auch, sucht in seiner Wohnung und tastet halt so Löcher ab und... Ich musste zu Anfang, musste ich lachen, so, ja, das geht nur in... amerikanischen Häusern, und ich musste wieder an die eine Szene aus Luke Cage denken, wo der eine sagt, da haben sie sogar Wände aus Beton mit dem einen Haus, und ich so, ja, und?
Wo brauchst du sonst
genau? Ja, tatsächlich, meine Tante wohnt ja in Amerika, und die hat auch so ein, also so ein, nicht, also ein wesentlich kleineres Haus, aber so ähnlich gebaut mit diesem Holz, also so dieses Holz außen. Und die hatte dann ihre Küche neu machen lassen und haben sie festgestellt, dass sie gar keine Isolierung im Haus hat, sondern einfach, das heißt einfach Luft zwischen der Innen- und Außenwand, was anscheinend doch ganz gut isoliert, aber dann hat sie doch mal ein Glasfaser reingemacht. Also anscheinend ist das schon Luxus, wenn man in amerikanischen Häusern eine Glasfaserisolierung hat.
Mhm. Ja, zumal in Mexiko wird es halt nicht wirklich kalt.
Das stimmt auch, aber sie wohnt auch nicht in New Mexico, das ist anscheinend schon ein Amerika-Ding.
Ja, und bei jeder kleinen Windböe weht es ja diese Häuser auch ständig um.
Ja.
Oder die fangen an zu brennen oder so.
Ja. Genau. Ja, kein Wunder.
Das ist auch also an der Stelle auch so ein Hund, der sich in den Schwanz beißt. Also weil eben genau halt deswegen, weil irgendwie alle paar irgendwelche Tornados wüten und die Häuser, die dann eben, weil sie dann wieder schnell erbaut werden, aus so leichtem Material sind, eben auch genauso schnell und leicht wieder zerstört werden.
Ist New Mexico in dieser Tornado-Zone drin?
Ja, nur Trockenheit. Weiß ich nicht, aber also wird halt generell so, also das, wie sagst du, ist so ein Amerika-Ding irgendwie.
Ja. Was nochmal in der Szene cool war die Musik, und das Zweite, was ich lustig fand, gibt's eigentlich in jedem amerikanischen Haushalt einen Baseballschläger? Ist das so eine Standardausstattung wie bei uns Tischtennisschläger oder so?
Ja klar, Baseball ist quasi der Nationalsportart.
Ja. Nach dem Motto so, hier ist der Besen und der Schrubber und da ist der Baseballschläger.
Aber der Baseballschläger kommt doch später erst.
Ja.
Also erstmal.
Ja, stimmt. Ja, aber ja.
Erstmal sägt er die Inneneinrichtung, bevor er rausgeht.
Ja.
Und dann prüft er erstmal den Lichtschalter.
Und dann findet er doch irgendein Kabel und oder er reißt ein Kabel raus, ob das jetzt das ist, was er gefunden finden wollte. Was auch sehr schön visualisiert war, die Schweißflecken, die mehr werden.
Ja.
Auch, und dass was ich den ganzen Rücken runterläuft und ja.
Was ich während der Hackaktion schon die ganze Zeit gedacht habe, aber ist auch nicht so sinnvoll, weil die Sicherung ist ja raus, dass er quasi in ein Stromkabel hackt und deswegen schon was geht, aber
das habe ich auch erst gedacht.
Und hätte auch nicht passieren können, wenn die Sicherungen raus sind.
Ja, die Gedanken hatte ich auch so da. Also auch trotz ausgeschalteter Sicherung auf Stromkabel einhacken.
Ja, ich habe eben gedacht, dass das Hauptkabel irgendwo durchs Haus geht.
Oder so.
Dass das jetzt draußen ist. Ja, stimmt, haben wir in der Szene davor gehabt. Aber irgendwie habe ich gedacht, da ist irgendwo noch das Hauptstromkabel und er hackt da irgendwie oder während. Er hat ja da auch in die Zwischenräume in der Wand so immer reingefasst und so, ne? Was er aber auch noch gemacht hat, ist, er hat hier bei seiner Doktorin angerufen. Er hatte nämlich da einen Termin und den hat er erstmal abgesagt.
Ja.
Hat gesagt, er kann nicht kommen.
Was nie ein gutes Zeichen ist in solchen Situationen.
Ja. Und das ist ein Hinweis, den müssen wir am Schluss nochmal, wenn wir besprechen, wie es denn mit Chuck weitergeht. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal mit aufnehmen dann.
Gleich offenbar wurde der aber ja von denen da nicht so ernst genommen, weil ansonsten hätten die ja bestimmt jemanden vorbeigeschickt.
Sagen wir mal, die das aufgenommen hat, weiß vielleicht nicht, was das zu bedeuten hat, aber wenn die Frau Doktorin das erfährt, denke ich, dass die schon weiß, was dann los ist.
Ja, das habe ich auch so gedacht, dass dann vielleicht doch jemand vorbeischaut.
In meiner Sicht, normalerweise suchst du beim Arzt und sagst, Termin ab, ist jetzt nichts Besonderes. Aber in seinem Fall ist
das
schon was anderes.
Genau.
Aber ist sie nicht eh nur so eine quasi Allgemeinmedizinerin?
Nee, ich glaube schon, die ist richtige, keine Ahnung, Psychotherapeutin oder so.
Aber sie hat ja vorher im Krankenhaus gearbeitet mit ihm, also.
Ja gut, ich meine Psychotherapeuten auch.
Also weiß im ich Krankenhaus nicht, kam sie so als normale Ärztin vor.
Ja, gut. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Also es geht einfach darum, dass sie den Termin abgesagt hat.
Ja.
Ja, dann kommen wir zu einem der spannendsten Szenen in dieser Folge, wo man wieder so mit die Luft angehalten hat und
ich fand sie langweilig.
Ich war gespannt, was passiert. So.
Wir wussten das doch schon, wir haben es vorhergesagt.
Ja, trotzdem. Also ich dachte halt so, okay, was passiert jetzt? Wir sehen, also erstmal sehen wir ein Gesicht, so, wer ist das jetzt? Und das ist Nacho, auf Don Hector wartet, beziehungsweise wartet, dass er da bei sich zu Hause oder in seinem Laden da was auch immer ankommt. Und will ihn offensichtlich den Rollstuhl Willi übergehen und
direkt ausschalten
und ich dachte so ein bisschen Nacho, das wirkt jetzt irgendwie alles etwas überhastet und nicht so deine Art irgendwie, also das alles etwas sehr unüberlegt, was er da macht.
Ja, vor allem mit einer Pistole aus der Entfernung, ne?
Ja, ich habe auch gedacht, genau, also was willst du denn jetzt mit der Pistole da machen?
Ja.
Aber kommt ja eh nicht dazu, weil dann fährt ja schon unser lieber Gast vor.
Genau, es fährt ein Auto vor und...
Nee, da kommen erstmal hier Zottel-Willi.
Genau.
Erstmal kommen die Bodyguards da.
Der Zopftyp und der andere bärtige, nicht aus Hangover, auch irgendwie so ein Typ und dann kommt ein weiteres Auto und dann da kommen sie und ich dachte, oder sie kommen und dann ich so, wer kommt da jetzt? Und ich habe erst an seine beiden Neffen gedacht, unser attraktives Killerpärchen.
Die Cousins.
Ja. Die Cousins, genau.
Haben wir ihn in der Staffel mal gesehen? Nee, ne?
In dieser Staffel nicht, nee.
Nee.
Nee. Und ja, es sind Gus und Bolzer.
Bolzer ist das.
Ja. Und sagt, Don Ladio wollte, damit es keine Missverständnisse gibt, dass ich jetzt persönlich kläre und verklickert ihm, die Ware geht jetzt nur noch über die eine Art, über die Grenze mit dem Hühner-LKW und sagt noch so, da, das ist jetzt nicht aus Respektlosigkeit oder so und ja, ne, und ja, Gast ist eben auch, sollte mitkommen, damit die da beiden das vor Ort klären und so. Und
ja, Don Eladio hat gesagt, er will das so.
Die genau, er will das so, die beiden sollen das klären und ja, Hector dreht voll am Rad und sagt halt so, ja, hier ähnlich wie Chuck, so, ja, ich habe das hier alles aufgebaut und bla bla bla. Ja. Wie gesagt, so ein bisschen die jetzt, das, der mexikanische Chuck. So ein bisschen.
Ob die beiden sich kennenlernen werden?
Ich glaube sie nicht mehr.
Sollten sich kennenlernen.
Ja, sie sollten sich kennenlernen. Das wäre spannend.
In der Reha.
Ja. Mal gucken.
Für Basti einen besonders großen Dachschaden.
Sehr kalt. Lernen sich in der Reha kennen in der vierten.
Oh, ich fände zumindest schön irgendwie so eine Szene, wo man beide irgendwie vielleicht im Krankenhaus sieht oder so und werden im Rollstuhl die Gegend geschoben, sehen sich kurz und gucken sich so an und gibt es nur so einen kurzen Moment irgendwie und ja, dann ist die Szene vorbei oder so. Ja, ja, auf jeden Fall, Hector regt sich krass auf und kriegt dann wieder ein Herzkasper. Und zückt seine Pillen, schluckt die noch und die wirken aber nicht und er fällt um und es reagiert erstmal keiner oder nicht so richtig. Der Einzige, der reagiert und wieder Krass. Auf der Sympathieskala Punkte abholt, ist Gus.
Die Szene finde ich auch sehr spannend, weil eigentlich würden alle davon profitieren, wenn Hector jetzt sterben würde, ne?
Ja, wo seine Scheinen waren.
Ja. Ja.
Insbesondere Gas würde sagen, okay, jetzt bin ich los, jetzt habe ich das Problem gelöst. Aber ich meine, er ruft einen Krankenwagen.
Genau.
Ja, ja. Also Gas ist ja sehr intelligent und er weiß, er muss jetzt dafür sich nie, auf keinen Fall anmerken lassen, dass er damit was zu tun hatte oder was irgendwie auch nur in gewisser Weise opportun findet. Und von dem her finde ich das schon ganz gut, weil er sich wahrscheinlich ziemlich sicher ist, dass, wie wir dann wissen, Don Hector da nicht ungeschädigt heraus hervorkommt. Und die Situation, wie wir sie bei Breaking Bad kennen, ist er dann für Gast auch sehr vorteilhaft.
Und im Insider-Podcast hatten sie ja noch so ein lustiges Zitat von wegen, ja, dass in der Staffel ist Gast eigentlich immer so unterwegs, Leute dran zu hindern, Hector umzubringen, weil sie es alle falsch machen wollen.
Ja.
Lass dich mal leben, ihr macht das falsch.
Genau, ich hatte auch damit gerechnet, dass irgendwie jemand von Gus oder Gus selbst kommt und Nacho da an seinem Vorhaben hindert.
Weil er sagt ja auch in der Endsituation mit in der Staffel, dass er noch große Pläne hat.
Mhm. Und ja, dann Eladio verschwindet mit seinem, was ist das denn? Pontiac Firebird oder so? Ich
weiß es nee, gar nicht. Ist was Billiges, so ein Hyundai oder sowas, ne?
Nee, dieser blauen Schleuder da, warte
mal.
Nee, Quatsch, wer fährt denn da weg? Der bärtige Bodyguard fährt weg, genau. Und, dann sagt der Don Eladio, Gast sagt zu Don Eladio, sollten hier nicht sein. Und, genau, er fährt wieder in seinem Auto, mit dem er gekommen ist, weg.
Die Waffen sollen verschwinden, deshalb haut der andere ab mit den Waffen.
Ja, genau. Und Nacho macht, sagen wir, der war in die Pillen ein.
Hm. Ja, genau, und da sieht man auch sehr schön,
wahrscheinlich, ne?
Ja. Das ist sehr schön gemacht, weil man sieht, wie er die Pillen nimmt und sie in seine Tasche steckt. Und wenn er dann die Pillendose der Sanitäterin gibt, dann sieht man, dass sie wieder voll ist. Also hat er die faken Pillen in seine Tasche gesteckt und dann die echten Pillen wieder in die Dose reingepackt. Also es ist sehr subtil auch von der, vom Schnitt her gemacht, sodass man sich sicher sein kann, dass er die Pillen ausgetauscht hat.
Für Jimmy Gas rüberguckt, auf die Pillen achtet.
Ja, genau. Gas wirft dann nochmal so einen kritischen Blick auf die Pillen, aber...
Ich glaube, er weiß.
Ich glaube, ja, auch. Genau.
Ich sag doch schon seit diversen Folgen, dass Gas...
Nee, die arbeiten schon... Nein. Aber er weiß, was da abläuft. Worum geht's?
Was sagt er seit
diversen Folgen? Aber Mike weiß davon. Und Mike und Gas arbeiten doch zusammen.
Nee, Gas hat doch Nacho angestiftet, die Pillen auszutauschen.
Ja,
oder so.
Nee.
Das war Mike.
Doch.
Moment. Das mit den, also...
Das war beim Arzt.
Warum sollte Mike erzählen, was Nacho da macht? Das kann ihm ja, also, ne, das wird nicht passiert sein. Und dass da den Plan, den Nacho sich da mit den Pillen überlegt hat, das ist auf seinen Mist gewachsen und ich glaube nicht, dass da irgendwas schon mit Gas am Laufen ist. Ich meine einfach nur, dass, wie gesagt, Gas ist ja jetzt nie auf den Kopf gefallen und er ahnt schon ungefähr, was da im Argen liegt und zählt da so eins und eins zusammen und ja.
Ja. Aber warum geht denn nicht Gas so weiß gehen? Bescheid. Also der weiß auf jeden Fall Bescheid, was Nacho gemacht hat, weil er das entweder von Mike weiß oder weil er die Anweisung so gegeben hat.
Nee, er ahnt das.
Er hat doch auch Mike gesagt, dass wo er ihn erschießen wollte.
Ja,
das
ist was ganz anderes. Dass
kein Tod ist für ihn.
Ja, nee, das ist was anderes. Also wenn die beiden schon miteinander zu tun hätten und das irgendwie von Gas ausginge, dann hätten wir das auch gesehen. Dann hätten sie das in der Serie gezeigt.
Ich würde aber auch glauben, dass Gas seine Ohren so groß hat, dass er dadurch, dass quasi dazwischen ja bloß Mike als Mittelsmann ist, der quasi beide kennt, dass er schon weiß, was so ungefähr Phase ist und wie der Plan so im Groben aussieht zumindest.
Wir lassen das offen, kann er sich zusammenpuzzeln. Das wird geklärt irgendwann.
Genau. Kommt jetzt das Finale oder kommt noch eine Szene dazwischen?
Dazwischen kommt noch Serie Marathon 3000.
Relaxathon.
Genau. Relaxathon 2003. Und sie schauen nochmal How to Kill a Mockingbird, weil Kim so sein will wie Atticus Finch oder so sein wollte wie Atticus Finch.
Und den Film schon
habt ihr das Buch mal gelesen im Englischunterricht?
Nee.
Ich auch nicht.
Und Jimmy isst Käse-Nachos mit Käse-Dip.
Genau.
Was geil ist.
Und dann kommt das Stuhl-Yoga. Was auch nochmal so ein albernes
Ding ist. Nee, das war doch schon davor, das habe ich mir doch so aufgeschrieben.
Klar,
ich habe es in der Reihenfolge aufgeschrieben, wie ich es durchgeguckt habe. Und da kommt das Stuhl-Yoga danach.
Ah, okay.
Genau, cool. Aber vorher wird Jimmy plötzlich klar, wie er die Situation zwischen den alten Damen lösen kann.
Mhm.
Also er geht jetzt nach vorne zum Fernseher und dann ist plötzlich dieser Schnitt auf ihn, wo er so kurz nachdenkt.
Mhm.
Und da kommt das Studio-Yoga.
Okay. Er will es aber nicht wirklich tun, aber es ist die einzige
Lösung, aber er will das nicht wirklich tun.
Mhm.
Ja, das weiß passt.
Man, viel Geld kostet.
Die Idee kommt wahrscheinlich auch daraus, was Kim sagt mit diesen Käse-Nachos und von wegen, play to your strengths und so. Und ja, ich habe es einmal mit einem Trick geschafft, dann schaffe ich es vielleicht wieder mit dem Trick, das wieder zurückzubiegen.
Hm. Ja.
Ja.
Was er auch noch sagt ist, was ich ganz interessant fand, war, dass er sagt, also ich bin nicht gut da drin, Dinge aufzubauen, ich bin eher besser da drin, Dinge zu zerstören.
Ja. Ja.
Ne? Hm. Und vorher erzählte auch noch Kim, ja, ich habe sogar versucht, die Ladies mit Muffins zu bestechen, aber sie haben es durchschaut.
Ja.
Mhm.
Gut. Aber jetzt Stuhljoga.
Ja, Stuhljoga.
Was ich fast noch alberner finde als Mallwalking.
Man kann das sich nicht aussuchen.
Ja, ja, es ist halt wahrscheinlich für alte Leute ganz gut, wenn die da so ein bisschen ihren Oberkörper bewegen.
Katze-Kuh-Position, sag ich nur.
Katze-Kuh-Position.
Kuh.
Genau, schauen wir.
Woher weißt du
in der Staffel, in der Staffelpause macht jetzt der Max Snyder den Stuhljoga-Podcast.
Das wäre was hier für DBDNS.
Ja, genau. Dann sollen wir den Johannes anhauen. Ja, wo arbeitet nochmal diese Erin? Von welcher Anwaltsfirma kommt die?
Ist die von Davison in Maine, die,
ja, okay. Genau.
Die so Schoßhündchen war am Ende für ihn.
Genau, die scheinbar dann den Fall übernommen hat von ihm.
Um den die hier so Schoßhündchen war halt, die aufpassen sollte, dass Jimmy auch nach den Regeln spielt und so.
Genau.
Und die wo er hier im Gericht die eine bestechen wollte mit dieser Figur da, wo sie so böse geguckt hat und so.
Ja. Ja. War sie nicht auch so eine Mrs. 100%?
Also ja, genau, so eine sehr korrekte und so, ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja, machen wir weiter.
Toll gespielt.
Ich muss ganz dringend nochmal die ersten beiden Staffeln gucken, merke ich gerade.
Und hier ist halt wieder bemerkenswert, was Jimmy jetzt dann alles auf sich nimmt, um zu fixen. Und die Sache ist ja auch, in jeder Lüge steckt ein bisschen Wahrheit drin. Und was hier die Wahrheit ist, wäre dann die Frage. Also ich glaube auf alle Fälle, dass Aaron wirklich hier zornig ist über den Move, den Jimmy gemacht hat. Und
na, sagt sie, hätte er auch, dass sie es wirklich so gemeint hat.
Ja. Aber was ist da vielleicht noch auf Jimmys Seite an Wahrheit in der Lüge?
Ja, Jimmy brauchte eine Möglichkeit, an sein Geld zu kommen.
Ja. Ja, er wollte gerne das Geld haben, aber ihm tut. Also, da finde ich auch wieder, da wird Jimmys Charakter gezeigt, ne? Eigentlich wollte er die Kohle haben. Aber er sieht jetzt, dass es Mrs. Landry so schlecht geht, ne, dass sie alleine ist. Sie hat in der letzten Folge hat sie geweint, weil die anderen nicht mehr mit ihr sprechen. Und er wollte das irgendwie wieder gerade biegen, wollte das aber natürlich so machen, dass er trotzdem an die Kohle kommt, wo er aber merkt, dass es nicht funktioniert. Nimmt er jetzt halt das auf sich, dass er nicht die Kohle kriegt, aber dass die wieder vereint sind.
Wobei sich das mit dem Kohle haben wollen, ist ja auch nicht bloß so ein Zweck. Das hat sich ja auch über die Staffel so langsam aufgebaut mit, von wegen, dass er ja das Büro auch behalten will und der braucht halt das Geld dafür und wären halt die, weiß nicht mehr, wie viele Millionen Euro es jetzt am Ende waren. Eine Million oder 1, Dollar.
Irgendwas.
1, irgendwas, ja. Ne, ja.
Das wäre ja mehr als genug dafür.
Ja.
Aber die kriegt er doch trotzdem.
Aber erst später halt, wenn der Vergleich jetzt nicht schon gezogen wird.
Der Vergleich wurde schon gezogen.
Ja, nee, aber halt bloß auf sein Zutun.
Also, es wurde das angenommen.
Jetzt bricht der Daniel weg bei mir.
Ja, bei mir auch.
Bei mir auch.
Zu der alten Frau.
Du musst nochmal deinen Satz von ihm wiederholen, weil du bist nur häppchenweise angekommen.
Ah, na, er sagte ja noch so zu der alten Frau, dass er hat ja gefragt, was sie vorhat, die ganze Geld zu machen, ob sie irgendwie durch Europa reisen möchte, ob sie eine Schifffahrt machen möchte. Also ich glaube schon, dass diese ganze Sache mit dem Geld geklärt wurde.
Ja, schon, aber der ganze Ausschlag, dass der Vergleich jetzt schon passiert, der kam ja von Jimmy.
Ja.
Das hat er ja erstmal Irene eingeredet.
Genau. Es ist halt so, dass Jimmy schon mit den Ideen von Saul arbeitet, aber gleichzeitig noch das Gewissen von Jimmy hat.
Und ohne den Vergleich, dann hätte es halt das Geld erst später gegeben. Ja. Für Jimmy auch.
Ja.
Ja,
wie gesagt, die Damen sind jetzt ziemlich angepisst auf ihn.
Ja.
Zu Recht.
Das, also ich, als Jimmy halt wieder reingeht, nachdem er mit Alan gesprochen hat, dachte ich so, also war das jetzt tatsächlich so geplant, aber es schien mir ja doch so. Und dann sehen wir in der nächsten Szene, dass das alles nur ja, Show war.
Für ihn zumindest.
Für ihn zumindest. Und Aaron, dass zumindest ein Teil davon gespielt hat. Den Rest, alles, was sie gesagt hat, meinte sie auch so. So. Das, ja. Fand ich sehr interessant. Man sollte nicht essen und dann anfängt zu sprechen.
Welches Mikrofon vergeigt hier eigentlich gerade? Ich habe immer so mehrere Katzen drin.
Ich glaube, meins ist es nicht.
Also ich habe zwischendurch mal wie so ein Brummen und Kratzen auf der Leitung. Das ist ganz komisch.
Seltsam. Ja, wir sind auch, gleich zum Ende.
Nee, wir sind noch nicht gleich zum Ende. Wir müssen ja dann noch den Metablick machen. Wir sind am Ende von der Folge
erst gearbeitet. Und Audio machen gerade das Büro dicht.
Ja, die machen jetzt erstmal das Büro dicht, genau.
Genau.
Und geile Kameraszenen da drin, finde ich.
Vor allen Dingen vorher, ich dachte so, oh, ach, guck mal, dann musste ich sofort anhalten und Pause machen und ein Foto für Andi machen. Jimmy hat nämlich einen ganz tollen Pullover an, nämlich den Pullover von American Samoa Law School, also University of American Samoa. Law School mit diesem schönen Logo und ja, gibt es halt irgendwie zuhauf auch bei Amazon und Co. zu kaufen. Das fand ich nur sehr schön. Das ist nochmal so als Erinnerung sozusagen. Und ja, genau, sie lösen das Büro auf und Francesca kriegt wohl wieder bei ihrer alten Stelle ein Angebot.
Und er sagt ihr, dass, falls er mal wieder für eine Arbeitskanzlei öffnen möchte, er sie sofort wieder nehmen würde.
Und Jimmy ist halt, hat halt jetzt einen Tabula Rasa-Moment. Also von wegen Elder Law kann er jetzt nicht mehr machen, weil sein Ruf halt über der gesamten Tri-State Area, was ja, wie ich gelernt habe, kein geografisch eindeutiger Begriff ist, sondern bloß so ein Überding. Und ja, das ebnet wahrscheinlich auch nochmal den Weg für Saul in der nächsten Staffel, dass wenn die Phase dann vorbei ist, wo er nicht mehr praktizieren kann, dass er direkt einfach quasi nicht mehr den McGill-Namen nimmt, weil der jetzt so ein bisschen in Verruf geraten ist durch das Ganze, sondern quasi mit seinem Saul-Namen weitermacht.
Und dann schmeißt er erstmal dieses Adressbuch, oder was ist dieses... sowas denn?
Ein Rolodex natürlich.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, da gibt es so einen schönen, komischen Namen für...
Ja, es ist ein Markenname, so ist ein Eigenname.
Wie heißt das?
Rolodex.
Achso. Ich glaube, im Deutschen sind das in der Szene bloß die Kartei oder sowas.
Nicht? Das heißt...
Rollkartei.
Rollkartei.
Was für ein bekloppter Name. Jedenfalls, das Ding wirft er in die Tonne.
Und sie trennen da Müll, sehe ich gerade. Ja. Da stehen 2 Tonnen.
Restmüll und Sondermüll.
Papier oder so.
Na, du hast hier immer Sondermüll, den du nicht einfach in den Müll einmal werfen darfst, sondern den du verschreddern lassen musst als Anwalt.
Ja, stimmt. Ja.
Du kannst ja nicht einfach deine alten Akten in den Müll werfen.
Nicht? Wieso?
Aus Datenschutzgründen, glaube ich.
Ja, weiß ich doch. Nein.
Ich habe mich damit gerade ein halbes Jahr beschäftigt.
Ironisch gemeint.
Wollen wir mal auf das Ende kommen.
Steigen zur nächsten Szene, wo keine Mülltrennung gemacht wurde. Und ich dachte so, jetzt, ich habe die Szene gesehen und dachte so, jetzt dreht er voll am Rad.
Da wird ich direkt zum Einstieg
Kram und Unrat rausgeschmissen und man sieht im Haus überall, hat er gewütet und ja.
Er hatte einen Destruktiven.
Da würde ich erstmal zum Einstieg noch die Frage stellen, ist Jack bei Bewusstsein oder in der Situation?
Das dachte ich auch gerade so, was? Dass er gerade so am Abnippeln ist.
Achso. Nee, das mit dem gegen Tisch treten, das ist bei Bewusstsein.
Ja, der ist so irgendwie einfach weggetreten. Ja. Delirium, keine Ahnung.
Weil wenn es beim Bewusstsein ist, dann ist es ein Selbstmordversuch. Und wenn nicht, dann ist es ein Unfall.
Nee, ich glaube schon, dass das, er das bewusst
das, gemacht das war, hat. Das ist Absicht, ja. Das,
ja, das wird dann auch relativ schnell klar. Aber so am Anfang, wenn er da einfach nur so rumzappelt.
Ich dachte auch, was macht er denn? Was wird das? Und okay, und ja, schmeißt die, kickt die Laterne da vom Tisch.
Versucht zumindest erstmal.
Oder tritt immer wieder gegen diesen Tisch und irgendwann fällt die Laterne runter und...
Das ist ja eine Anspielung erstmal auf die Szene aus dem Gericht, glaube ich, wo Jimmy diese Fotos zeigt, wo Chuck diese Gaslampen auf Zeitungen und so und dass wenn da was in Brand gerät, über die Bücher rumliegen.
Ja.
Und jetzt auch noch mit dem ganzen rausgerissenen Glasfaser, was bestimmt auch ganz toll brennt.
Die Gaslampe kennen wir übrigens noch aus der ersten Szene.
Ja, genau, das ist die aus dem Zelt.
Genauso wie der Baseballschläger, mit dem man den Stromzähler kaputt macht.
Ach, der war auch in der ersten Szene zu sehen?
Wir sehen in der ersten Szene im Zelt einen Baseballschläger und eine Gaslampe.
Okay.
Aha.
Und dieses Buch. Mhm. Und im Insider Podcast haben sie gesagt, dass es die gleichen Sachen sein sollen. Also die Gaslampe, der Baseballschläger und dieses Buch mit der Geschichte drin sieht man auch irgendwo in einer der Szenen noch zum Schluss. Also irgendjemand hat noch so ein kleines Easter Egg reingemacht.
Ich mache mir gerade einen neuen Bildschirm im Hintergrund.
Wovon?
Vom Büro?
Ja.
Ist ja, also ich finde das Logo ja auch, dieses Wechsler and McGill, sieht halt auch einfach aus wie so ein Absturz. Also es wurde ja schon gesagt in der Serie, wie so ein abstürzendes Aktienzeichen.
Ja.
Wenn sie es halt umdrehen würden, dann wäre es halt noch besser. Wenn dann wird es ja bergauf gehen.
Ja. Mhm. Was ich noch, so, wir hatten das ja schon spekuliert mit der Laterne, was das bedeuten könnte. Oder ihr in dem Fall, was, dass da irgendwas mit der Laterne passieren würde. Und das finde ich ganz, das fand ich dann ganz geschickt gemacht, dass sie das direkt am Anfang die Laterne eingebaut haben, weil dann habe ich erstmal gedacht, okay, doch nicht so, wie wir gedacht haben, das ist einfach bloß ein Gimmick am Anfang von der Folge. Und dann kommt es halt am Ende nochmal zurück.
Woran ich kurz dachte, musste, als er den Stromzähler abschlägt, ist, dass er quasi dabei irgendwie das Haus in Brand setzt. Das war so anfangs mein Verdacht, so okay, da fliegen Funken, jetzt hackelt er das Haus ab.
Ja, aber also...
War ja dann doch nicht so.
Ja, also Ergebnis ist ja das gleiche.
Und also, ich denke mal, das war es jetzt mit Chuck.
Genau,
ja.
Chuck ist jetzt hinüber.
Weil ich habe mir auch schon überlegt, den Cliffhanger hatten sie ja schon mal, da, als Chuck in diesem Copyshop zusammengebrochen ist und sich den Kopf angeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob das ein Staffel-Cliffhanger war oder nur so ein Folgen-zu-Folgen-Cliffhanger.
Das war ein Folgen-zu-Folgen-Cliffhanger. Das war,
aber
ich glaube, vorletzte zu letzte Folge.
Genau. Aber das, also so dieses, ist es Chuck tot oder irgendwie in Koma oder so, das hatten sie ja schon mal gemacht. Und wenn sie das jetzt nochmal so sagen, er lebt noch, dann fände ich so ein bisschen so ein Fake-Out.
Und wir hatten jetzt ja schon mal diese Staffel, wo er da im Supermarkt war und man dann kurz dachte, jetzt kriegt er wieder einen Anfall und bricht zusammen.
Ja.
Und dann ja dann auch nichts passiert ist und ja.
Ich meine, irgendwie müssten sie diesen Charakter endlich mal um die Ecke bringen.
Ja.
Ja, aber es war so, ich weiß nicht, wir haben es doch schon vorhergesagt, dass er wahrscheinlich irgendwas mit dem Feuer, wenn die die Folge schon Laterne heißt, also irgendwas wird er in Brand stecken. Wir haben ja schon gesagt, dass das in seinem Haus passieren wird.
Ja,
insofern
ich hatte ja auch gesagt,
dass... Finde ich ein bisschen langweilig und glaub nicht, dass das das Ende war. Jetzt komme ich nochmal auf die Ärztin zurück, die er angerufen hat.
Dass die noch vielleicht kommt, naja, aber...
Genau, weil die nämlich irgendwie mitkriegt, da könnte was nicht stimmen, ich fahre mal lieber hin und
also auf der einen,
dann so im letzten Moment da raus.
Ja, auf der einen Seite bin ich so, auch so, also halt gerade dieses Ende ist wieder so dieses so, ist er jetzt tot oder nicht tot? Dreht sich der Kreisel weiter oder nicht? und ja, auf der einen Seite, klar, die möglicherweise taucht da jetzt als erstes die Ärzte auf, die dann da die Feuerwehr und Krankenwagen und alles ruft und entweder ist Chuck dann schon tot oder verstirbt an den Folgen dieses Brandes. Und auf der anderen Seite, wie Christopher ja schon gesagt hat, da mit den ganzen Büchern, Zeitungen, dem rausgerissenen Glasfaser, das brennt ja schon doch ganz gut. Und man sieht ja auch direkt, dass also diese Laterne umkippt. Und dann sehen wir ja schon, wie das da schon ordentlich loslodert. Ja.
Vor allen Dingen der Fakt, dass es ein Holzhaus ist. Da muss man ja nicht mal mehr so überlegen, wie Florentin will. Wie kann denn ein Haus brennen? Was brennt denn an dem Haus? Sondern das ist ja wirklich klar, dass das dann brennt.
Ja. Aber vielleicht kommt ja noch Rebecca raus und reißt ihn aus den Fluten oder sowas.
Ja, und dann fahren sie in den Sonnenuntergang. Genau.
Ja, aber mal gucken.
Was mir gerade einfällt, jetzt, wenn Chuck stirbt, es sind ja noch diese 9 Millionen Dollar übrig. Und als einzige Erbe kommt doch eigentlich nur Jimmy in Frage, oder?
Ja.
Das
oder halt Rebecca.
Aber die sind auch jetzt nicht mehr verheiratet, Frage, oder? Ja.
Die waren nicht wirklich verheiratet. Beziehungsweise waren schon geschieden vorher.
Genau, die waren vorher schon geschieden.
Also.
Ja, ist jetzt die Frage, inwiefern, wie da dieser Status dieser Bezahlung ist. Ja,
allein auf jeden Fall schon.
Kriegt, weil das ist ja jetzt gerade in Gang gesetzt worden. Erst kriegt jetzt Jimmy das Geld oder nicht. Und was ich noch sagen wollte, ich hatte ja gesagt, also irgendwas. Da muss ja doch schon irgendwas Schlimmes passieren, dass so Charaktere wie eben Chuck in Breaking Bad überhaupt nicht mal zur Sprache kommen irgendwie, nicht mal irgendwie namentlich erwähnt werden oder so, dass halt entweder halt eben wie in diesem Fall da was passiert und Chuck irgendwie da jetzt verstirbt und dann dadurch das eben ja, so schlimm ist, dass man das auch Jimmy dann beziehungsweise Saul ungerne darüber spricht.
Ja. Oder wobei auch Gedanken das mit dem Satz, was er eben dann am Ende noch an den Kopf geknallt hat, das hätte ja auch schon dafür gereicht.
Ja, fand ich jetzt. Also ja, der war fies, aber fand ich jetzt nicht. Nee, das war nicht heftig genug. Oder irgendwas anderes, aber es wird dann wahrscheinlich schon eher darauf hinauslaufen, dass das jetzt mit dem der Zug ist abgefahren.
Schon wieder.
Endgültig.
Ja. So, ich habe jetzt noch ein paar Metapunkte, wollen wir da mal drauf kommen.
Jo, hau raus. Mhm.
Also erstmal nochmal den Zurückgriff auf meine Dramentheorie, die ich aufgemacht habe nach der Mittelstaffelfinale. Und zumindest würde ich jetzt sagen, dass sich meine Dramentheorie so in Chucks Handlungsbogen quasi wieder gespiegelt sieht und mit dem, was mit ihm so passiert über den Verlauf der drei Staffeln und wie er so mit seiner Krankheit umgehen kann. Also gut, der Abfall am Ende ist ein bisschen schnell, oder der Hinbau dahin ist ein bisschen lange quasi. Also der Anstieg ist eher flach und dann der Abfall steil und der Höhepunkt ist quasi, wo das so kulminiert ist, da auch in dieser Gerichtsverhandlung, wo danach so ein Moment kommt, wo man denken könnte, oh, jetzt kann er sich ja wahrscheinlich sogar fangen und jetzt geht es ja sogar mal in eine positive Richtung für ihn und guck mal, wie gut er damit umgehen kann auf einmal und geht's halt total bergab. Mhm.
Es gibt ja häufig das bei Krankheiten, dass es erst bergab geht und kurz vor dem Tod geht es dann nochmal kurz hoch. Ist ja quasi auch so, dass er sich nochmal kurz aufrappelt. Es ist auch so, als würde es besser werden und dann ganz runter geht.
Nochmal so ein Aufbäumen.
Ja.
Ja. Mist, wer in der Folge überhaupt nicht dabei war?
Mike.
Ja. Mike.
Ja.
In der Folge total gefehlt.
Stimmt. Ja. Was war denn das Letzte, was wir mit Mike hatten? Ach genau, dass er da
in Buddeln geht.
Den da Vertrag.
Buddeln war und
den Vertrag unterschreibt.
Genau, den Vertrag unterschreibt da, ja.
War das schon alles, Erik?
Ja, ich habe noch eine ganze Latte an Meta-Bedingungen. Also zum Beispiel, dass halt die erste Staffel, die erste Hälfte der Staffel eher so Mike bezogen war jetzt und die zweite Hälfte mehr Jimmy bezogen. Mhm. Ja, und fand aber eher die erste Hälfte mehr spannend, weil weil das dann noch irgendwie für mich mehr in Richtung von dem Ziel ging. Ich weiß nicht, wie ging es euch da? Also da hatte man ja immer noch das mit dem Drohenden, dass da irgendwas mit Jimmys hier Lizenz ist und dass das wahrscheinlich zu irgendeinem finalen Punkt kulminieren wird. Und danach hat es jetzt so ein bisschen die Jimmy-Linie, obwohl die mehr im Fokus war, hat eher so ein bisschen ausgeplätschert. Und das Mike-Ding wurde dann eigentlich eher, war eher das Spannende in der Staffel.
Mhm. Ja, ich fand, dass das jetzt irgendwie langweilig war. Weil wir, ich weiß nicht, wodurch, ob das durch unsere Besprechung hier kommt, weil wir haben sowohl das Feuer vorhergesagt, wie auch
vorhergesagt, weiß ich nicht, also kann mich jetzt nicht drin erinnern.
Also wir haben das mit dem Lantern ja schon so interpretiert.
Dass ja, interpretiert, aber...
Also mir war sofort klar, dass es bei Lantern irgendwie um Brennen gehen wird.
Ja, und das mit Hector war ja eigentlich auch klar, sobald das mit den Tabletten eingeführt war.
Ja, also
obwohl natürlich Hector immer noch nicht ganz klar ist. Also
wir sehen ihn ja auch, wie er da ins Krankenhaus gefahren wird und die Augen da noch auf hat. Genau. Also, und wir wissen ja, dass er in Breaking Bad auch auftaucht. Also insofern, der wird ja nicht tot sein. Aber jetzt die Frage, ist er jetzt von diesem Schlaganfall, wenn das dann einer ist, schon so gelähmt oder kommt da noch was? Ja. Also das ist auf jeden Fall.
Ich würde jetzt, ich würde vermuten jetzt auch quasi im Zuge mit Chuck, dass er jetzt auch dann Rollstuhl geliebt.
Das ist so fies, ne?
Aber, was wir vorhin gesagt haben, wie cool wäre das, wenn die jetzt wirklich Chuck irgendwie in der Reha Hector kennenlernt?
Ja, wenn die sich ganz kurz nochmal sehen irgendwie und.
Oder was weiß ich auch.
Oder zumindest beide im selben Krankenhaus landen und irgendwie so.
Ne? Die Frage ist, was würde das bringen?
Ja.
Also es würde der Geschichte in keinerlei Hinweis irgendwie voranbringen. Es wäre irgendwie lustig, aber
also
allzu viel Zeit haben sie ihrer Geschichtserzählung auch nicht.
Ne, es würde das bringen, dass sie dann hinterher irgendwas konstruieren müssen, wo sowohl Chuck dann verschwindet aus der Story, als auch Hector dann endgültig an den Rollstuhl gefesselt wird. Also, wir wissen ja noch nicht, was mit Hector ist, ob er das jetzt unbeschadet überlebt oder nicht.
Hm. Vor allem, was ihn dazu bringt, oder eher was ihn so sprachlos macht, also den.
Ja. Genau. Ja gut, das kann durch einen Schlaganfall natürlich passieren, dass du nicht mehr sprechen kannst und dass irgendwas gelähmt ist.
Ich hatte mit einem Bekannten schon nochmal über Better Call Saul geredet und da hatte ich so ein bisschen die Theorie aufgemacht, dass dich schon sehr von, also vom Storytelling her, sehr von den hergebrachten Staffelstrukturen lösen. Also, dass man nicht mehr so hat, jetzt muss am Ende von jeder so ein riesig großer Cliffhanger sein und die Highlights sind eher über die Staffel verteilt. Und in der Staffel war es ja auch so, dass das quasi die Highlight-Folge war ja direkt in der Mitte und die danach. Und die Staffeln sind eher quasi ja so ein Verbund an 10 Episoden, die halt in einem gewissen Zeitraum rausgehauen werden, aber nicht mehr so wirklich handlungsvorgebend in der Denkweise. Das finde ich ganz interessant.
Ja, wenn man sich aber die Zahlen jetzt, also zumindest die jetzt veröffentlicht worden sind, dann ist die letzte Folge, hat aber wie die erste 1,85 Millionen. Das ist jetzt mehr als die ganze Staffel im Durchschnitt immer hatte.
War eigentlich nicht viel.
Ne, viel mehr ist es nicht, aber es ist dennoch mehr. Also auf jeden Fall würde ich sagen, vielleicht, dass das die Leute immer am Staffelfinale mehr Interesse haben wie an der gesamten Folge.
Gut, also da die Frage, wie gesagt, immer noch ist, was sind da jetzt die Zahlengrundlagen? Zählen die wirklich nur die TTV-Einschaltungen?
Ja, oder? Ja, das die Fernsehquoten. Es gibt ja da nichts raus. Da ist auch irgendwie so 5-4 Season 3 Ratings, TV Series Final. Ja, das sind Fernsehquoten. Also bei der finalen Folge kann ich mir das halt so erklären, dass du da sagst, okay, das will ich dann heute schon sehen, damit ich nicht irgendwie vorher, bevor ich es morgen oder einen Tag später sehe, gespoilert werde. Genau.
Ja,
das. Genau. Aber ansonsten, ja, immer unter 2 Millionen gewesen die dritte Staffel jetzt. Mhm. Während die zweite so bei so 2 Millionen und ein bisschen drüber lag. Und gut, die erste halt auch aufgrund der Marketing etc. schon wesentlich mehr hatte.
Ja. Vielleicht gehen auch bei AMC insgesamt die Zuschauerzahlen runter. Also, dass weniger Leute sich AMC kaufen.
Ja.
Könnte ja sein, also dass jetzt mehr Menschen in Amerika sagen, okay, es gibt Netflix, ich brauche jetzt nicht mehr Pay-TV.
Das könnte
gut sein,
ja.
Und dass quasi einfach die Pay-TV-Zahlen insgesamt rückläufig sind.
Meinen nächsten Punkt können wir ein bisschen kurz fassen. Also ist halt Kampf Jimmy vs. Saul, der in der Staffel echt krass war, fand ich. Also es ist halt immer wieder aufgeblitzt, dass was mal Saul wird aus Jimmy. Und es ist halt immer wieder verstärkt gekommen. Jetzt hat man in der letzten Folge halt nochmal so einen Rückzieher gehabt, mehr in Richtung Jimmy, aber wir wissen ja schon, dass Jimmy den Kampf verliert. Das haben sie ja auch im Insider-Podcast nochmal angesprochen. Ja. Chuck und Hector, das war abzusehen, ja, haben wir auch schon besprochen. Und das Ding ist halt, dass Chuck alle vertrieben hat, die sich um ihn hätten kümmern können, die sich um ihn gesorgt hätten. Weil, ja, ansonsten wäre das, sagen wir mal, in der ersten Staffel so passiert, dann wäre es vielleicht glimpflicher ausgegangen. Mhm. Weil da ist ja auch Jimmy noch jeden Tag vorbeigekommen und dann war noch das mit Ernie, den hat er ja auch noch vertrieben.
Ja. Ich habe noch was mir nach dem Gucken so einfiel. Das ist jetzt wie Breaking Bad Staffel 4. Das könnte jetzt auch zu Ende sein.
Ja.
Ja, genau.
Da sind aber noch einige Fragen.
Ja, natürlich. Aber das könnte sehr gutes Ende sein. Und dann sagt man so, ach, wir haben jetzt noch hier, das ist noch die Staffel. Aber
Breaking
Bad Staffel 4 endet, ist jetzt hier Staffel 3. Klar, da ist noch sehr viel offen, aber das könnte jetzt auch.
Das haben sie im Insider-Podcast auch kurz spekuliert, weil es zu dem Zeitpunkt, zumindest wo die das aufgenommen haben, ich weiß nicht, wie es aktuell überhaupt ist, noch nicht klar war, ob es eine vierte Staffel gibt. Also noch nicht klar war, ob sie da das Go dafür kriegen. Da haben sie halt auch kurz überlegt, könnten wir es eigentlich hier so stehen lassen, und sind doch schnell dazu gekommen, nee, das ist noch viel zu viel offen, wir müssen noch was machen. Also das kann jetzt nicht so hier enden.
Nee, aber wie gesagt, also das ist. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass danach noch was kommt und eigentlich dazu noch eine Lücke ist, könnte man jetzt auch sagen, so, ja, könnte jetzt auch.
Aber die Parallele zu Breaking Bad sehe ich auch. Das habe ich auch noch als großen Punkt bei mir. Also, nämlich, was passieren könnte. Ich kann mir vorstellen, dass es halt noch eine Staffel gibt, die dann auch eventuell mehr Folgen hat und vielleicht auch so zweigeteilt ist, weil das hat schon auch so Parallelen zum Ende von Breaking Bad Staffel 4, wo halt ja auch, da war ja hier Tod Gus war da ja und da war ja die Tabula Rasa für Walt und wo sich auch so ganz viel so in so eine Richtung entwickelt hat, wo es so aber ganz viele
dass sie die fünf nächste Schlagpunkte Staffel aufteilen gibt. Sollten.
Bei 10 Folgen, das lohnt sich nicht. Also ich glaube auch.
Ja, ich sag ja mehr Folgen, also dass sie nur eine 16-Folgen-Staffel machen oder sowas, könnte ich mir vorstellen.
Weiß nicht, na mal gucken, also.
Wäre schön, aber.
Und das dann halt wieder über 2 Jahre strecken und dann war es das mit Better Call Saul.
Ja.
Nee, wenn sie 5 Staffeln machen, dann heben sie es halt wirklich, was wir auch schon oft diskutiert haben, dann heben sie es halt auch das Breaking Bad Level und ich weiß nicht, ob sie das wirklich machen wollen.
Na, bei 10
oder
Fragen
ob sie dann
Staffel
vielleicht doch sagen, Better Call Saul ist so ein kleineres Projekt und das Hauptding ist schon Breaking Bad immer noch.
Ja.
Also ich finde, da müsste jetzt dann doch viel in Staffel 4 passieren. Damit das
so viel muss ja gar nicht mehr passieren, glaube ich.
Wir müssen uns nur noch Gedanken darüber machen, wie Jimmy beschließt, Saul zu werden.
Also ich glaube jetzt in Staffel 4 kommt irgendwie so die Transition, sag ich mal. Und dann so letzte Einstellung, Staffel 4 ist dann Saul Goodman. Und dann irgendwie Staffel 5, weiß ich nicht.
Ich hoffe ja immer noch, die letzte Einstellung ist die erste Einstellung, wo wir ihn in Breaking Bad sehen. Also quasi aus einer anderen Perspektive. Das ist quasi das eine, wo, ich weiß nicht mehr, wer von den Typen, auf alle Fälle einer von den Jesse-Kumpeln sind da ja bei der Polizei oder DEA auf alle Fälle irgendwo. Badger war es, glaube ich, ne? Ja, genau, Badger ist da unter Verhör und dann kommt da ja Saul reingeplatzt. Und dass man quasi das von außen sieht und man hört das, was Saul dann da drin sagt, aber man schneidet dann schon so langsam weg.
Aber wir müssen immer noch klären, wie Saul wieder zu Jimmy wird.
Wieso? Saul wird nicht wieder
zu Jimmy. Ach so, Jimmy. Du meinst wegen unserer Schwarz-Weiß-Szenen. Ja, stimmt. Genau.
Das ist aber ja nicht. Ach nee, der heißt halt ja nicht Jimmy.
Das ist ja nochmal eine andere Person.
Das wissen wir auch nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, was bei diesen Schwarz-Weiß-Rückblenden passiert und wie viel wir da noch sehen und ob wir da jetzt noch so ein Gesamtbild ergibt von den ganzen Szenen, weil bisher war das eigentlich nur so ganz netter Fanservice, so ein bisschen zu sehen, so, ach, das passiert übrigens mit ihm nach Breaking Bad, so.
Ja, das haben wir ja jetzt auch schon quasi jedes Mal, wenn sie das reingebracht haben, jetzt spekuliert, dass da vielleicht noch so ein Teil in der Serie kommt, der nach Breaking Bad handeln könnte.
Zumal Saul am Ende von Breaking Bad das sagt, dass er irgendwie nach Oklahoma geht oder sowas und dort in einem Cinnabon-Laden.
Ja, das ist ja das.
Verkaufen wird.
Ja.
Das ist ja das. Also genau. Da müssen wir uns noch anschließen.
Ja. Ja. Mal gucken, ob wir auch irgendwen aus dem Breaking Bad in der nächsten Staffel sehen werden.
Vielleicht werden wir auf Hank stoßen.
Was? Achso, auf Hank, ja.
Hank?
Ja.
Ja. Das Hank oder Gomi, glaube ich. Also
die dann arbeitet.
Die EA ist halt diese Staffel schon mal aufgetaucht, aber hat noch niemand Bekanntes, also mir ist niemand Bekanntes aufgefallen. Aber vielleicht zumindest Hank oder Gomi mal in einer kleinen Szene könnte schon sein.
Dass sie quasi sehen, wie Saul irgendeinen Drogendealer vertritt.
Ja.
Von dem Walt und Jesse würde ich mich eigentlich mittlerweile schon fast komplett verabschieden für Better Call Saul. Die werden nicht auftauchen.
Das wäre schön, aber es ist sinnlos.
Ja. Das bringt dem Ganzen nichts dazu, dass er nichts Neues erzählen, glaube ich.
Ja, und wir werden dann, was Mike angeht, halt ja sehen, wie er der Handlanger von Gus wird und da halt in dieses Business einsteigt.
Aber was wir in der nächsten Staffel definitiv sehen werden, ist der Wandel von Jimmy zu Saul und wie Gus größer wird.
Ja.
Ja.
Und stimmt. Was wir auch noch vielleicht sehen, ist, wie das Labor aufgebaut wird. Das ist ja auch noch offen. Das wurde ja auch angespielt, das Labor zu kaufen.
Die Wäscherei und der Bau des Labors, ja.
Und wir sind, glaube ich, jetzt in der Handlungsebene. Ich denke mal, also ich gehe jetzt mal auf die Don Eladio Rückblenden oder Seitblenden in Better Call Saul Fall, glaube ich, eher. Also ich glaube, wir sind handlungstechnisch dazwischen den beiden Breaking Bad Rückblenden. Also noch vor der, wo Gus Don Eladio da am Pool umbringt. Aber schon nachdem sein Partner da von Don Eladio umgebracht wird.
Ich weiß nicht, was du jetzt.
Verstehe nicht. In Breaking Bad, da gab es doch diese Rückblenden mit Don Eladio.
Ja.
Und ich bin gerade am Überlegen, wie passen die in die Zeitlinie? Wo sind wir gerade in der Zeitlinie da mit Better Call Saul drin?
Mhm.
Und ich glaube, wir sind irgendwo dazwischen. Also,
ach so, du meinst, dass
Don Eladio noch von Gus umgebracht werden muss, das ist ja quasi noch offen.
Na, das ist ja im Breaking Bad. Das passiert im Breaking Bad.
Ja, als Rückblende.
Nee.
Doch, der Rückblick in Breaking Bad.
Nee, Gus bringt Don Eladio. Gus bringt Don Eladio nicht in der Rückblende um. Das ist aktuelles Geschehen in Breaking Bad. Das ist aktuelles Folgengeschehen.
Nee, das ist doch in dieser Pool-Szene. In so einer davor geschnittenen Szene, bevor sie überhaupt losgeht. Und da ist ja auch noch.
Gus vergiftet Don Eladio und alle anderen doch da mit diesem tollen Getränk, wo Gus sich dann noch wieder erbricht und alles, und dann hauen sie da ab und zusammen mit Dingens hier, Jesse und Mike, und fahren dann da in dieses selbst erstellte Notfallhospital und so. Das ist aktuell Staffelgeschehen, das ist keine Rückblende.
Stimmt, das ist ja gar keine Rückblende. Na, da habe ich halt jetzt auseinander gekriegt.
Ja.
Was sagt denn Christopher überhaupt? Ist er noch da? Ist er weg?
Ich höre euch auf. Ich habe halt eurer Mittagsdiskussion nichts zuzufügen, und ich bin auch nicht so. Ich habe keine Ahnung mehr von Breaking Bad, ich habe da alles vergessen. Der Erik, der weiß das alles, weil er jedes Jahr Breaking Bad schaut.
Nee, ich habe letztes Jahr einmal nochmal Breaking Bad nachgeschaut.
Und anscheinend ein besseres Gedächtnis hat als ich. Von dem her kann ich nur immer Ja sagen.
Ich würde jetzt noch zumindest den einen Kommentar von Florian, ich glaube der dritte Part, Recap, würde ich noch spielen. Die anderen beiden lasse ich mal raus, weil das dauert dann hier doch zu lange. Mal,
ja, auf die 10 Minuten kommt es auch nicht mehr an.
Rein, ne? Das sind einmal 3 Minuten 19, einmal 4, 52 und 7, 44.
Yes. Klatsch den Recap raus und mach was Spannendes rein.
Ja.
Kannst du das nicht in der Post reinschneiden, so als Outro?
Dreimal unterbrechen, damit ich die überhaupt aufnehmen kann. So, genau, also es war, also Jimmy geht raus, ohne was zu sagen, und man hofft irgendwie, dass Chuck vielleicht nochmal was sagt. Ihm tut es, glaube ich, auch weh, dass es so gekommen ist, aber so endet es dann, und das finde ich halt schon ziemlich krass. Genau, was kommt hier danach? Genau, Jimmy versucht sich wieder im Altenheim wieder alles zu richten und versucht die Freundin der Dame zu überreden, doch wieder nett zu ihr zu sein, und das funktioniert alles nicht. Deswegen muss er da später nochmal zurückkommen. Währenddessen rastet Chuck irgendwie zu Hause komplett aus und versucht irgendwie das letzte Kabel zu finden, was noch irgendwie Strom liefert. Also bei ihm ist es wieder total ausgebrochen, die Manie. Ich kann es zwar nicht so hundertprozentig verstehen, jetzt wo ich so drüber nachdenke, würde ich sagen, er versucht vielleicht damit zu kompensieren, dass er halt mit seinem Bruder quasi gebrochen hat und muss sich dann wieder in was anderes stürzen, und er hat ja noch nicht mal jetzt HHM, wo er irgendwie anwaltsmäßig was machen kann. Das heißt, er hat ja eigentlich in beiden Sachen den Rückhalt verloren und ist jetzt alleine zu Hause. Und ich glaube, das macht das Ganze halt so schlimm und so tragisch, dass er da wieder Probleme hat. Und man sieht wirklich, wie er da sein Eigentum zerstört und manisch da auf den Stromzähler guckt und die Wände aufschlägt. Und das ist schon tragisch, muss ich sagen. Hat mich auf jeden Fall mitgenommen. Danach kommen wir zu einer Szene, wo Nacho versucht, Herrn Salamanca endgültig das Licht auszuknipsen mit der Pistole, was ein bisschen dumm ist. Okay, er will halt irgendwie schnell, dass es jetzt eine Lösung gibt, weil sein Vater ja quasi bedroht wird dadurch, und hat dann nicht mehr Lust, da abzuwarten, ob die Medikamente da jetzt wirklich wirken, also die Medikamente. Dann kommt da aber halt ein Meeting mit Gustavo und irgendwie dem anderen Typen vom Kartell zustande, und wird dann wieder die Position quasi deutlich, dass Herr Salamanca nichts mehr zu sagen hat, und dann kriegt er irgendwie einen Anfall und fällt zusammen, fällt hin und schlägt da ordentlich noch mit dem Kopf auf. Da dachte ich, oh, okay, ja, ich glaube, das ist auch nicht so gut, so fürs Gehirn, glaube ich. Und wird dann abtransportiert, und danach kommen wir wieder zu unserer guten Kim und unserem Jimmy, die zusammensitzen, sich so ein bisschen unterhalten, und er sagt halt, ja, das hat nicht funktioniert hier, die alten Ladies da zu überzeugen, dass er sozusagen eher die Fehler gemacht hat als die andere Dame, Und dann hat er gesagt, ja, nee, da müssen wir, da muss ich was anderes machen und das wird wahrscheinlich unangenehm. Und dann dachte ich schon, oh, da muss er, glaube ich, voll in die Breschen gehen. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat ja dann irgendwie so einen Vortrag bei denen gehalten oder was. Und ein Mikrofon angelassen, ist rausgegangen und hat dann irgendwie mit einer von einer anderen Kanzlei, wo er früher war, wie hieß sie denn noch? Ach, ich weiß nicht mehr, geredet und sie hat ihm halt vorgeworfen, was er doch für ein schlimmer Mensch wäre, was er alles gemacht hätte, um da diese Leute davon zu überzeugen, diesen Fall da weiterzutragen. Und die Leute haben das natürlich mitbekommen und da dachte ich mir schon, ja, er wird das jetzt extra angelassen haben, das Mikro, damit die das hören. Und ja, das war auch eine schöne Szene irgendwie. Ja, ich habe jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, wie gesagt, ich muss die Folge nochmal gucken, ob dieses Settlement jetzt wirklich geklappt hat, ob er jetzt die Kohle hat oder nicht. Weil es wird ja irgendwie auch nicht so richtig gesagt. Also da muss ich nochmal in Ruhe nachforschen. Aber verzeiht mir das bitte. So, was kommt denn dann noch? Dann sind wir schon in den letzten Zügen. Wir sehen, wie Kim und Jimmy die Büros räumen. Und noch einmal auf die Wand starren und dann kommen wir auch schon zur letzten Szene dieser Serie, dieser Folge, wo wir Charles sehen, der irgendwie komplett isoliert da in seinem Haus sitzt und irgendwie immer gegen den Tisch zu treten scheint und man weiß erst gar nicht warum, was das soll und dann ahnt man so langsam, als da so ein eine Lampe auf dem Tisch steht und die immer weiter wegrückt, dass das wahrscheinlich nichts Gutes zu bedeuten hat. Und dann sehen wir am Ende, wie tatsächlich diese Lampe kurz davor ist, runterzufallen oder gerade runterfällt. Und dann gehen wir nach draußen und sehen halt, wie irgendwie Feuer ausbricht in der Wohnung. Und das fand ich dann doch ziemlich krass. So, ich habe mich ja gefragt, okay, was passiert mit ihm? Weil er muss ja irgendwann, ich sag mal, weg sein, in Anführungsstrichen. Wird er irgendwie ins Heim kommen oder in eine Anstalt oder irgendwie, weiß ich nicht, komplett wegziehen oder einfach sich nur sozusagen mit ihm nicht mehr verstehen und kompletten Kontakt abbrechen und einfach ganz woanders hingehen oder so. Aber nein, tatsächlich, also wir können davon ausgehen, dass er das nicht überlebt. Und das finde ich schon relativ krass. Hat mich echt berührt. Er hat mich ja stellenweise abgenervt, so in Staffel 1 und 2. Weil ich irgendwie dachte, ja, warum haben wir immer noch damit zu tun? Irgendwie habe ich das nicht gesehen, so, warum? Und irgendwie hat mich das halt auch genervt, dass er da diese Krankheit hat und da irgendwie nicht, oder dieses Problem hat und nicht drüber hinwegkommt. Und ich habe halt nicht so wirklich gesehen, wo das hingeht oder was das soll. Ich muss aber sagen, mit jeder Folge mehr und gerade auch dieser Staffel, stellenweise auch letzter Staffel, habe ich ihn ein bisschen mehr verstanden und ist er mir auch ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Ich meine, er ist eine schwierige Person, aber ja, der hat das halt nicht verdient, ne? Also so krank zu sein, beziehungsweise die Situation mit seinem Bruder, die war halt irgendwie klar, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird und das ist alles sehr traurig und schade. Ja, hat mich jetzt auf jeden Fall eher ein bisschen mitgenommen. Hat auf jeden Fall einen Effekt auf mich gehabt, sagen wir es mal so. Ja, jetzt habe ich ja schon genug gelabert. Jetzt erstmal ein Fazit zu der ganzen Staffel. Ich habe es schon zuvor gesagt, ich finde, die Staffel ist die beste der Serie bis jetzt, meiner Meinung nach. Wobei es natürlich in den vorigen Staffeln auch einige Highlight-Szenen gab, die man natürlich nicht unter den Teppich kehren sollte. Gerade in dieser Staffel ist mir irgendwie die Kameraarbeit sehr, sehr krass aufgefallen. Also wirklich ganz, ganz tolle Ideen, Einstellungen, Bilder und auch mit Licht wurde ja gespielt. Super toll. Fand ich sehr, sehr stimmig und schön und habe sowas auch so in der Form noch nicht gesehen. Und ja, auch storytechnisch sind da so viele Sachen dabei, die ich irgendwie interessant, witzig, unterhaltsam oder auch einfach nur ziemlich traurig finde. Und ich finde, so eine Ambivalenz ist super und fehlt zu selten heutzutage.
Ja, das war's.
Mhm. Okay.
Ja.
Irgendwelche noch was hinzuzufügen oder...
Nö.
Also ich bin jetzt gespannt auf die nächste Folge, also auf die nächste Staffel. Und ja, ich hatte ja noch die Idee, die kleine, dass man da vielleicht zwischendrin, um die Zeit abzukürzen, ja noch irgendwie mal so ein kleines Special dazwischen schieben könnte. Im Herbst.
Den Breaking Bad Film oder was? Was
ja.
Passt nicht rein, also ist ja der Better Call Saul Podcast. Also ja, ich hatte jetzt auch schon so überlegt, so Special-Episoden, und jetzt, wo es da so neue Möglichkeiten auch in iTunes gibt, da, wo man so Sonderepisoden auch angeben kann, ja, aber nee, nicht in dem Podcast. Hm. Ja. Hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder im Februar losgeht und nicht erst im März oder was?
Ich würde jetzt prinzipiell sagen, mal irgendwie so 10 Monate müssen wir garantiert warten, oder?
Ja, also ich würde jetzt, wie gesagt, so gehe jetzt wieder davon aus, dass es im Februar losgeht, so wie die erste und zweite Staffel.
Nicht, dass es weitergeht?
Was? Ja.
Hat AMC schon angekündigt, dass es weitergehen wird?
Weiß ich gar nicht.
Ich gucke gerade auf deren Seite, aber da steht noch nichts.
Better Call Saul Staffel.
Steht auf jeden Fall hier Season Final Photos. Also stehen, sonst würden ja Final Photos stehen, oder?
Ich werde schon, dass sie das verlängern werden.
Ja, ja.
Davon gehe ich jetzt prinzipiell auch mal aus. Aber
Better Call Saul News. Angekündigt.
Ich finde auch gerade nichts.
Nee,
also hier steht auch nicht, zumindest, dass es noch nicht verlängert wurde.
Ja, gut, aber ich denke, also Better Call Saul wird als die beste Serie aller Zeiten gerade gefeiert. Wäre schon sehr dumm, wenn sie die jetzt absetzen würden. Und sie mal Walking Dead oder so mal absetzen.
Ja. Beziehungsweise selbst wenn AMC es absetzen würde, könnte ich mir vorstellen, dass Netflix es weiterführen würde.
Ich sehe gerade, gibt es davon Comics?
Von was?
Von Better Call Saul?
Nee, nicht, dass ich wüsste, sowieso.
Ja, geht mal auf die AMC-Seite. Moment.
Ups.
Es gibt da Comics von. Ja. Season 2 Digital Comic.
Ah, tatsächlich. Ist ja auch gerade. Ah, nee, muss nicht sein, nicht unbedingt.
So.
Bitte kurz, also
ich habe hier auch nochmal einen Artikel, und da hat AMC bisher nicht gesagt, also noch nicht announced, dass irgendwie, wie es weitergeht. Also weder das eine noch das andere.
Ja.
Das ist ein bisschen komisch, das war eigentlich so. Bei anderen Serien, wo dann so die Staffel, neue Staffel anlief, da kam dann immer relativ schnell so, ja, hier läuft gut, wurde um eine Staffel verlängert.
Also ne, wie gesagt, ich bin eher nicht gespannt, ob die Meldung, dass es eine nächste Staffel gibt, sondern eher wie die Meldung kommt. Also wenn es die letzte Staffel werden würde, dann würde die ja sicherlich auch schon so als, das wird jetzt übrigens die Final Season angekündigt werden. Da bin ich halt eher gespannt drauf, was da kommt. Und ja, genau. Wenn nämlich nicht heißt, das ist die Final Season, dann gibt es auf alle Fälle noch eine 5. Staffel, würde ich sagen.
Ich denke auch, dass sie wieder auf so 5 Staffeln gehen
werden. Ja, ich denke auch, dass da so die Roadmap so für sie gesetzt
da bin ich
ist.
Halt jetzt gespannt, wie es lauten wird.
Ja. Gut, und sind wir dann durch. Ich würde jetzt dann nämlich gern mal Richtung Bett gehen, ehrlich gesagt.
Ja.
Oh ja.
Ja.
Ich bin komplett ausgeredet.
Leer gequatscht.
Genau.
Dann gibt es jetzt hier noch eine Musi und dann.
Ja.
War's das für erstmal dieses Jahr?
Schade.
Ja, es war auch so. No, ein Jahr warten. So so ein Mist.
Ist das nicht ganzes Jahr, nicht ganz ein Jahr, eher 10 Monate.
Ja. Aber gefühlt. Also, ja.
Wir werden sehen.
Heute nicht mehr.
Nee.
Genau.
Dann bedanke ich mich für eure Zeit und danke mich fürs Zuhören und hoffe auf weitere Kommentare. Vielleicht auch noch mal zum Bingo spielen. oder
Live-Bingo.
Ja. Oder zum Mallwalken.
Genau. Mag ja auch Mallwalking oder
als Hörerin treffen.
Ja. Mallwalking und dann gibt es so etappenweise
Studio-Gar.
Kann man dann so Pause machen und kann dann eine Folge Better Call Saul gucken.
Genau. Musst du bloß irgendein Einkaufszentrum davon überzeugen, es zu machen.
Ja, oder halt irgendwo draußen irgendwie, weiß nicht. Schnitzeljagd.
Ja, ist ja nicht Mallwalking.
Ja, dann halt Outside Mallwalking.
Freiluftmall. Aber eigentlich sind doch diese ganzen Shoppingzentren am Sonntag immer offen, bloß dass keine Leute drin sind.
Ja, eigentlich kann man.
Das muss man echt mal bringen.
Aber wenn dann auch mit so einem coolen Trainingsanzug und so einem Stirnband. Ne?
Also ja.
Und muss schon ganz stilecht sein.
Ja.
Und in dem Sinne würde ich sagen, wie es in bester Better Call Saul Insider-Manier ist am Ende: Better Call Saul! Und alle mitschunkeln.
Pa' que no llores. Entre amigos decías con orgullo que nuestra amistad era como mi hermano. Como socio le di mi confianza, lo metí al negocio y le tendí la mano. En cuestiones de negocios la traición va de la mano. Con un plomazo en la frente ni modo se lo haga.
Y ahí va un saludazo para el señor Fernando Páez. Y estos son los grandes de Tijuana, ¿vida? Y arriba Nayarit.
Yo le enseñé a trabajar cómo se gana el dinero sucio. Era mi mano derecha y en cada encargo era tiro seguro. Más le ganó la ambición. Ser derecho no pudo. Entre amigos decía con orgullo que nuestra amistad era como mi hermano. Como socio le di mi confianza, lo metí al negocio y le tendí la mano. En cuestiones de negocios la traición va de la mano. Con un plomazo en la